Warum biegen Sie die Äste dieser Tanne gerade? Ich bin Kieferorthopäde.
Zweideutig. Der Podcast mit Markus und Dan.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir die Folge heute beim Intro-Gag angehen.
Ja, okay.
Ich weiß ja nicht, weißt, wie deep wird das Ganze?
Oh, ich hab, also.
Der Markus ist aufgeregt.
Ja,
klär uns auf.
Und zwar, der Bernd hat mir ja vor geraumer Zeit, als ich meine Astralreisen versucht habe, die Aufgabe gegeben, eine Punkt-5-Folge draus zu machen, in der wir komplett über dieses Thema reden. Und ich habe mir natürlich ziemlich viele Gedanken gemacht. Ich habe mir die letzten ein, zwei Wochen auch, ich habe mir ja schon über die letzten 3, 4, 5 Monate Gedanken gemacht, aber die letzten ein, zwei Wochen dazu genutzt, intensiv zu recherchieren. Und wie das so ist, du kommst ja vom Hundertstel ins Tausendstel rein. Also das ist ja jetzt...
Ins Rabbit Hole.
Ja, brutal. Und man weiß immer nie, wo musst du jetzt eigentlich, wo musst du jetzt den Strich ziehen. Und ich hoffe, deswegen bin ich aufgeregt. Ich hoffe zum einen, dass es jetzt nicht zu kompliziert wird und zu abgefreakt wird alles. Und zum anderen hoffe ich aber trotzdem, dass man die Leute so weit mitkriegen, dass es verstanden wird, auf was ich raus will.
Ist das jetzt, warte, müssen wir jetzt vornab auf jeden Fall mal eine inhaltliche Warnung aussprechen?
Ja.
Dass das jetzt keine, also das ist jetzt quasi die, das ist ja die Folge zwischen den Jahren.
Ja, genau. Und die passt so perfekt zwischen die Jahre.
Das ist sowas von... hochexperimentell, was wir heute machen. Das hat heute nichts mit normale ZDP-Folge zu tun.
Ich habe sogar meinen Laptop dabei.
Außer, dass wir zwei da sind. Wir haben zwei Laptops heute sogar. Wir haben quasi einen Kascht. Ja. Dein Laptop.
Ohne Witz. Ist verrückt.
Sollen wir den kurz vorstellen?
Können wir.
Zuhörer, Laptop, Laptop, Zuhörer.
Ich hatte irgendwann mir angefangen, Notizen zu machen, habe aber gemerkt, dass ich das gar nicht hinkriege. Deswegen... Ich habe mir dann einfach die Tabs offen gelassen. Ich habe ChatGPT durchgespielt in den letzten zwei Wochen. Ja, Wahnsinn. Ich habe jetzt echt auch überlegt, ob ich mir die Pro-Version so langsam hole. Unfassbarer Helfer. Erzähle ich gleich mehr dazu.
ChatGPT, ja gut, ich kenne das nur vom Hörensagen. Kannst du vielleicht kurz wiedergeben, um was es sich jetzt inhaltlich geht, außer das große Ding, Markus begibt sich auf Astralreise. Ja, also was versuchst uns aufzuklären, versuchst mit uns einen Test oder ein Experiment zu machen oder versuchst uns zu erklären, was manche Leute denken, dass es gibt, obwohl es gar nicht so ist. Oder also was versuchst du irgendwie wissenschaftlich zu widerlegen, dass das und das gar nicht geht oder dass es vielleicht doch möglich ist oder was in welche Richtung geht das Ganze?
Ich war sehr hin und her gerissen heute früh, wo ich aufgestanden bin und mir gedacht habe, wie glieder ich das Ganze. Ich habe mir bis gestern,
nervös.
Ja, ich habe mir bis gestern einfach nur Informationen beschafft. Aha. Ich habe mir Informationen beschafft über Punkte, die mich natürlich ganz stark interessieren. Jetzt bin ich jemand, der gern so hier Ancient Alien oder sowas schaut. Nicht, weil ich diese Philosophien oder dieses über, da geht es ja immer über Außerirdische oder über höhere Mächte oder sowas. Nicht, weil ich da drauf stehe, sondern das mache, sondern weil ich die andere Denkweise. Ich bin ja gern jemand, der das eigentlich so das Physikalische dahinter. Ich finde die Erklärungen finde ich teilweise toll, interessant. Auch wenn sie blödsinnig sind. Ich finde sie aber, da habe ich halt ein Interesse dran. Mich ist eine schöne Zeitbeschäftigung, sich das anzuschauen.
Dein Guilty Pleasure.
Ja, ist einfach so. Ich mach's, ich guck's gerne. Ich schmunzel dann und ich denke mir so, ja, okay, interessant. Gibt auch viele Sachen, die ich dann halt abbreche, weil sie einfach zu esoterisch werden oder einfach über, ja, egal. Und ich habe mir dann aber gedacht, wie kriege ich jetzt dieses Thema, in das ich dann abgedriftet bin, jetzt wieder auf eine Ebene, wo ich tatsächlich darüber berichten möchte. Mhm. Und das war extrem schwierig. Und das ist der zweite Teil von heute eigentlich. Der erste Teil ist ja einfach nur zu erklären, was du gerade schon angesprochen hast. Ich mache mal kurz einen Abreißer. Es ging eigentlich, ich hatte ja, wir hatten vor 3, 4, 6 Monaten, hat man darüber berichtet, über die Kraft der Gedanken. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst.
Da gibt's da wurde Astral-Markus erschaffen. Logisch.
Genau, in diesem Zug von diesen Videos habe ich dann von YouTube natürlich immer andere Vorschläge bekommen und ein Vorschlag war dann das Astralreisen. Ich habe ja dann dieses Video angeschaut von dem Astralreis, der wo das dann versucht zu machen und wo es natürlich auch nicht funktioniert hat. Man hat es kurz recherchiert.
Ist das Singular von Astralreisen Astralreis?
Ich glaube, ja. Müssten wir jetzt einen Chinese fragen?
War ganz schön rassistischer Witz. Passt gar nicht zu uns.
Und deswegen gibt es ja auch einen kleinen, aber feinen Änderungspunkt. Wir werden heute nicht über Astralreisen sprechen, weil Astralreisen zu esoterisch ist, zu frei ist, nicht beweisbar ist und noch nie funktioniert hat. Deswegen.
Ganz kurz, was ist eine Astralreise?
Astralreise ist, du begibst dich in einen meditativen Zustand, der dir erlaubt, deinen Körper zu verlassen und per Geist dorthin zu reisen, wo du schon mal warst. Du kannst dich jetzt hier auf die Couch legen, du kannst dich in diesen Zustand versetzen, du kannst deinen Körper hier lassen und bist mit deinem Geist bei mir zu Hause und kannst sehen, was ich mache.
In Echtzeit?
Ja. Das ist das, was die Leute behaupten,
okay,
die so etwas tun. Mhm. Allerdings konnten sie das noch nie machen. Auf einer Ebene, wo es beweisbar ist,
sprich. Okay. Wie? Aber das ist doch relativ einfach zu beweisen.
Genau.
Also es wäre... Ja. Für diese Leute ja relativ einfach zu beweisen, indem sie einfach sagen, ich setze mich jetzt hier hin, ich meditiere, ich gehe jetzt zu Tralala und Hopsasa, schau, was die gerade macht, dann rufst du als der mich beobachtet und der quasi Augenzeuge ist, dass ich hier sitze, bei der Person, bei der ich bin gerade, an und fragst, was sie gerade eben gemacht hat und schaust, ob meine Aussage zu der Aussage sich matcht.
Kann man so machen, es geht viel einfacher, das hat er nämlich in dem Video auch gemacht, er hat zu seiner Freundin gesagt, er besucht sie demnächst per Astralreise, sie soll ein Buch nehmen, soll auf die letzte Seite was hinschreiben,
ja,
das Buch zumachen, auf den Tisch legen, er geht dorthin, macht das Buch auf und sagt, was er dort reingeschrieben hat.
Ach, der kann sogar was machen,
ja,
also der kann sogar was bewegen oder sich, also, genau. Okay, ich habe gedacht, der ist bloß wurscht so als... Ja.
Nee, er kann tatsächlich auch was machen.
Ja, und dann?
Er hat natürlich nicht funktioniert. Und davon gibt es auch tatsächlich außer den Behauptungen der Menschen, die das machen, keine Beweise. Mhm. Jetzt wäre die Folge relativ schnell beendet heute, wenn wir es dabei belassen.
Ja, okay. Deswegen, aber ganz kurz, aber trotz allem hast du ja, als du das Thema mal im Sommer angeteasert hast, ja diese Beispiele mit den Zuckerkranken oder mit den... Putzfrauen oder Putzleuten, genau. Also du hast ja trotzdem ein paar Beispiele genannt, wo es Experimente gab, dass zumindest mit Gedankenkraft Sachen möglich sind.
Richtig.
Nur jetzt den Körper zu verlassen und irgendwo anders was, das ist ja schon nochmal ein anderes Level.
Ja,
das stimmt,
jetzt mal.
Das ist ein anderes Level. Das sind wir dann schon bei Marvel.
Ja. Marvel ist ein guter Stichpunkt. Merkt ihr, Marvel für nachher.
Okay.
Das wird richtig gut.
Ich mir ganz leicht
merken. Das wird richtig gut. Ich habe dann natürlich weiter recherchiert und bin von Astralreisen, was nicht beweisbar ist, auf Remote Viewing gekommen.
Remote Viewing. Ferngesteuertes Schauen.
Ja.
Aha.
Vom Prinzip ähnlich wie es Astralreisen, nur der Unterschied dabei ist, du bleibst hier und beschreibst mir Orte, die du nicht unbedingt betreten haben musst. Das hört sich jetzt erstmal abgefahren an. Und die Frage dahinter ist einfach nur, können Menschen mit dem Geist Dinge sehen, also die andere gesehen haben, die du nicht selber gesehen hast?
Ja.
Und inwiefern ist das jetzt auch, oder meine Aufgabe jetzt ist es ja eigentlich darzustellen, wie man das damals beweisen konnte, dass es das funktioniert hat.
Ja, warte, aber nur zum Verständnis, was du gerade, du warst jetzt zum Beispiel in der Allianz Arena.
Ja.
Und hast du die Stadiontour gemacht und warst schon in der Umkleidekabine.
Ja.
Und weißt jetzt, wie die Umkleidekabine vom FC Bayern aussieht.
Genau.
Und ich kann jetzt das mir quasi vorstellen, weil ich dich kenne. Oder wie,
check musst
ich
du das? Ja, okay.
Weil ich war da jetzt noch nicht. Mhm. Aber weil ich dich kenne, kann ich mir das jetzt vorstellen, wie das aussieht. Oder was?
Das ist viel, viel abgefahrener.
Geht doch gar nicht.
Es ist viel abgefahrener. Du kannst dich dran erinnern, ich hatte ja mal Uri Geller mit ins Spiel gebracht. Weißt du das noch?
Ja.
Und das ist jetzt so ein, sag ich mal, so ein
Das ist doch der mit der Löffelstellung, oder?
Ja, genau. Das ist jetzt so ein Vorgriff schon ein bisschen. Aber diejenigen, die Folge gehört haben, die wissen, auf was ich raus will. Es gibt ein CIA-Dokument über Uri Geller in dem seine Psy-Kräfte getestet worden sind.
Deine Psy-Kräfte?
Ja. Uri Geller hat 1972 oder sowas, war der in einer Fernseh-TV-Show in Deutschland und hat zum ersten Mal Löffel verbogen. Mhm. Hatte dadurch, es ist ein Zaubertrick, da können, brauchen
ist wir... Ist ein Trick, oder?
Ja, ist ein Trick. Also hat dadurch aber eine Bekanntheit erlangt, weltweit Bekanntheit
also
erlangt.
Ich glaube, der ist so richtig durch die Decke gegangen in die 90er, oder? Da war doch der bei RTL und überall.
Ja, das war...
Gab es nicht sogar die Uri Geller Show und
das
sowas?
Das war dann 98, 2000.
Irgendwie sowas, gell? Ja, genau, ja. Wo der richtig, oder bei ProSieben oder irgendwo war der. Und der hat doch dann auch andere, was sind das, Mentalisten oder was? Oder
genau,
hat der dann gesucht? Und
also
der
das war Uri Geller.
Genau, ja, richtig, ja, genau, ja. Das gab es doch auch hier.
Ja. Und ich bin durch Zufall, das war damals ja der Punkt, wo ich da drauf gestoßen bin. Ich weiß, ich kann sich dran erinnern, Project Stargate hatte ich da in meinen Raum geworfen.
Ah, ja, hast du erwähnt, aber halt verdrängt.
Hast du verdrängt?
Das ist, ja.
Project Stargate war von der CIA ein Projekt, das hieß, hatte drei Namen. Das letzte oder der Überbegriff nachher, in das es genannt wurde, dieses Projekt war Project Stargate.
Geil.
Project Stargate ging zu...
Das ist ein geiler Name, was die immer haben,
Wahnsinn,
oder?
Wahnsinn.
Hammer.
Wahnsinn.
Die können das ja voll langweilig irgendwie nennen, irgendwie.
Ja, machen sie aber nicht.
Projekt Tischbein oder sowas.
Ja. Remote Viewing, da kommen wir gleich mal später noch gleich drauf zu. Deswegen, also keine Angst, das wird noch erklärt. Ich habe auch das Video dazu vorbereitet, wo es ganz gut einfach nur anhand eines Remote Views gezeigt wird. Also wir gucken uns gleich jemanden an, der ein Remote View macht.
Ja.
Dadurch siehst du, um was es eigentlich geht. Es ist aber tatsächlich ein Amateur, der hat es sich autodidaktisch selber beigebracht.
Ja. Es wird aber auch beschrieben in dem Video, was wir uns anschauen. Deswegen... Ja. Kann man das auch als Hörer nachvollziehen?
Richtig. Es ist jetzt nicht wichtig, das Video zu sehen. Ich sage aber, wie das Video heißt. Ich sage auch am Schluss, man bekommt ziemlich viel Bullshit. Und dieses Video zeigt einfach nur ganz gut, wie es funktioniert. Deswegen will ich es zeigen.
Ja.
Derjenige, der das Video aufgenommen hat, also ich habe ja natürlich recherchiert, was gucke ich mir da an? Ich kann jetzt hier in dem Podcast, muss man jetzt echt aufpassen, was tun wir da jetzt, nicht irgendwelche Schwuppler oder sowas. Das ist zum Beispiel so eine Art Impfgegner gewesen, der hat, der hatte ein eigenes Videoprojekt, der hat sich dann auch teilweise abgekannt, der weiß, glaube ich, selber noch nicht genau, wo er hin will, der Typ. Und der hat auf jeden Fall vor 15 Jahren dieses Video gemacht mit dem Christian Rotz, den wir uns gleich anhören werden. Der Christian Rotz hat sich das selber beigebracht, wie man Remote View macht. Und er macht es und er wird dabei beobachtet, wie er vier verschiedene Remote Views macht.
Mhm.
Das Interessante, also es ist immer die gleiche Abfolge. Ich verrate danach auch, wie die anderen ausgegangen sind, aber jetzt einfach anhand von dem ersten ist es, glaube ich, für alle ersichtlich, auf was wir raus wollen.
Aber auf Uri Geller und Project Stargate kommen wir nochmal.
Da kommen wir dann, ich sage jetzt gleich mal ein bisschen was dazu, weil das eben die Vorgeschichte zu dem ist, was dann rausgekommen ist.
Ja, okay.
Also wie kommt man dazu, dass ein Christian Rotz aus Deutschland...
Wie heißt der? Christian Rotz?
Ja.
Christian Rotz.
Ja.
Wie man spricht.
Wie kommt man jetzt zum Beispiel als so ein Christian Rotz dazu, sich vor 15 oder 20 Jahren hinzusetzen und sowas machen zu wollen? Man muss ja das irgendwie mitbekommen haben, dass das möglich ist.
Kannst du nur mal kurz, was ist Remote View?
Du bekommst ein Target, ein Ziel. Ich habe so viele englische Begriffe in letzter Zeit gehabt, deswegen. Du bekommst ein Target gesetzt von jemandem. Jemand möchte von dir, du bist der Remote Viewer.
Ja.
Du bist derjenige, der das kann.
Aha.
Ich bin derjenige, der die Information von dir will. Jetzt gebe ich dir als Beispiel, und so ist, ich gebe dir eine Chiffrenummer. Du weißt nicht, was diese Nummer bedeutet. Diese Chiffrenummer ist von mir selber erfunden. Das ist eine achtstellige Zahl als Beispiel.
Mhm.
Hinter der achtstelligen Zahl befindet sich ein Bild. Auch als Beispiel jetzt gesehen. Da ist jetzt ein Bild. Dieses Bild, machen wir alles bildlich. Ich mache ein Bild, ich stecke das in den Umschlag und schreibe da eine achtstellige Zahl drauf.
Mhm.
Ich lege diesen Umschlag in meinen Rucksack, der hier liegt.
Mhm.
Und ich gebe dir die achtstellige Zahl und sage zu dir, du sollst mir jetzt durch Remote Viewing sagen, was auf dem Bild zu sehen ist.
Okay, aber wo geht er nicht? Also, weißt du, ich meine?
Ja.
Du weißt, was ich meine.
Ja.
Von was reden wir hier denn? Das heißt, du kennst das Bild, du kennst die Zahl.
Ja.
Du gibst mir nur die Zahl und ich muss über die Zahl auf dem Umschlag darauf kommen, was auf dem Bild ist.
Wenn das schon für dich krass ist,
ja.
Dann wird das eine richtig komische
Frage. Ja, aber das ist ja ist schon krass, oder? Also es ist ja jetzt, das ist ja schon mehr wie Jedi. Was?
Ist es mehr wie Jedi oder ist es tatsächlich so, weißt du, so Telekinese?
Ja, wir können.
So was in die Richtung. Und das ist nachher genau der Punkt, wo wir nachher landen werden am Ende der, nicht am Ende der Sendung, irgendwann am Mittelteil der Sendung, wo ich dann auf einen Teil 2 schwenke, von dem ich jetzt tatsächlich noch nicht weiß, wie ich den gliedern soll.
Wir sind aber schon bei Minute 45. Ja,
das wird verrückt lang heute für euch. Remote Viewing ist, um es einfach zu sagen, einfach nur so ein Gedankenradar, das Bilder und Informationen aus der Ferne aufnimmt. Was hat Uri Geller damit zu tun? Uri Geller ist...
Wer hat's erfunden?
Also er hat es nicht erfunden, er ist aber irgendwie, glaube ich, er hatte behauptet, durch seine Psi-Kräfte, das ist ja genau das, dass er sowas kann. Also er kann durch andere Leute Augen sehen, sowas in die Richtung. Mhm. So hat es angefangen, 70er Jahre, 73, was ich vorher kurz erwähnt habe. Und durch diese TV-Shows hat er eben eine relativ hohe Bekanntheit gehabt. Und es war so in den 1970 rum. Was war 1970? Kalte Krieg, wer sich daran erinnern kann. Die USA hat mitbekommen, dass Russland Agenten ausbildet, ist jetzt kein Witz, die Psi-Kräfte haben. Mhm. Und
gab es damals übrigens auch bei Babylon 5, Babylon 5 ist ein Begriff, oder? Ja. Das sogenannte Psi-Korp.
Ja.
Das waren auch quasi Menschen, die übernatürliche Fähigkeiten haben und eben solche Sachen, also die konnten Gedanken lesen oder die konnten erkennen, ob jemand lügt und sowas alles. Also kann ich nur empfehlen.
Das Tolle daran ist jetzt, und das, was die sich da natürlich gedacht haben in den 70er Jahren, warum soll ich einen Agenten jahrelang ausbilden und den irgendwo infiltrieren, dass der mir dann nach Jahren Informationen, wenn er nicht umgebracht wird, recht hoher Aufwand, dann die Chance, dass er dann stirbt oder überwechselt oder wie auch immer, ist ja immer so personenabhängig, die war ja dann schon sehr krass. Und wenn jetzt jemand aufs Eck kommt und sagt, der kann das von der Couch aus daheim machen, dann kann man da mal einen Euro investieren, um das vielleicht zu untersuchen. Mhm. Und das war der Gedanke dann, den die CIA hatte. Okay, jetzt ist da jemand, der behauptet, dass er das kann. Die Russen wissen wir, dass die es auch machen. Jetzt können wir nicht da sitzen und nichts machen. Ja. Also was machen sie? Die laden den Uri Geller ein.
Der im Fernsehen vorher einen Löffel verbogen hat.
Genau. Die holen sich den Uri.
Sensationell.
Und die machen das mit bekannten Wissenschaftlern. Machen die Experimente mit dem. Bekannte Wissenschaftler vom Stanford Research Institute. Das Stanford Research Institute macht zusammen mit der CIA Tests über paranormale Fähigkeiten wie Hellsehen und Telepathie an Uri Geller. Protokollieren das? Es gibt 92.000 Dokumente von der CIA, die sie veröffentlicht haben in den letzten 10 Jahren.
Alle von Uri Geller?
Nee, über Project Stargate.
Okay,
eins, das von Uri Geller, das habe ich jetzt mal downgeloadet, die anderen habe ich mir zusammenfassen lassen von ChatGPT.
Ja, okay.
Deswegen habe ich vorher gesagt, eingangs, ich habe ChatGPT. Brutal. Es ist ein brutales Medium. Du nimmst eine ich bin auf der Seite von CIA.gov, Government, ja?
Ja.
Geh da auf die Library, such mir.
Das kann man.
Kannst du alles frei machen. Brutal, kann ich dir nachher mal zeigen. Brutale Seite. Das ist die Hauptseite von der CIA und da gibt es die veröffentlichten Dokumente.
Top Secret, hoppsa, was steht denn da
drin? Du kannst über 9-11, du kannst total viele, teilweise geschwärzte Dokumente frei anschauen und runterladen.
Ach was.
Jetzt gebe ich einen Suchbegriff ein auf Google, sage ich will das von CIA.gov und möchte zum Beispiel Uri Geller haben. Mhm. Dann leitet sie mich direkt auf die Seite, wo ich die PDF runterladen kann. Dann habe ich auf einmal 30 Seiten in der Hand über den Versuchszeitraum von Uri Geller 1973, August, 5 Tage lang.
Also das war, jetzt nochmal, die CIA hat dieses Institut beauftragt zu untersuchen, ob Uri Geller ein Scharlatan ist oder ob er tatsächlich Psi-Kräfte hat.
Ja, richtig.
Okay.
Das war die Aufgabe.
Ja. Jetzt ganz kurz.
Ja.
Wenn die nachgewiesen hätten, dass der nichts drauf hat, dann wäre der ja nicht 25, 30 Jahre später immer noch bekannt gewesen und hätte das deutsche Fernsehen aufgemischt.
Das wahrscheinlich schon. Was allerdings nicht passiert wäre, ist, dass die USA $20 Millionen investiert, um dieses Projekt Stargate über 20 Jahre aufrechtzuerhalten und Agenten auszubilden.
Das heißt, das Ergebnis war positiv. Das Institut hat festgestellt, dass er Psi-Kräfte hat.
Ja. Und die Einschätzung dazu, also es gibt da Skeptiker, völlig zu Recht, Skeptiker gibt es bei allem.
Ja.
Und völlig zu Recht.
Ich bin auch einer.
Und ich bin auch sehr skeptisch in dem Fall. Ich muss aber sagen, ich habe mir, deswegen gebe ich es ja heute eigentlich so frei raus, oder deswegen, ich habe mir die, wir gucken uns die auch nachher an, ein, zwei Seiten.
Ja.
Einfach nur, dass du kannst dann live sagen, was du da siehst, wie du
ja.
das siehst.
Ja.
Und bei vielen Punkten, also ich muss ja glauben, was in dem Protokoll steht. Wenn in dem Protokoll steht, dass Uri Geller in einem Raum sitzt, der abgeschirmt war, der zugeschlossen war, der keine Fenster hatte und in einem Nebenraum ein Agent saß von der CIA, der ebenfalls keinen Kontakt zu Uri Geller hat.
Mhm.
Kein Sichtkontakt, kein Audiokontakt.
Mhm.
Und der CIA-Agent bekommt die Aufgabe, willkürlich auszuwählen, was er jetzt auf dem Blatt Papier zeichnet.
Mhm.
Und Uri Geller kriegt, nachdem der fertig ist mit der Zeichnung, die Aufgabe, dieses Bild nachzuzeichnen.
Aber das Bild verlässt den Raum vom Agenten nicht.
Nee, bleibt alles. Dann muss ich das erstmal glauben.
Ja.
Also es steht so drin in dem Protokoll, was dann nachher passiert ist, das weißt du nicht, das weiß aber
ja,
keiner.
Klar, ja,
das sage ich mal, als Skeptiker anzuzweifeln oder so weiter, das kannst du machen.
Ja, ja, ja.
Aber dann bist du ja in einem Luft,
also
dann
bist
ja,
du
ja,
in einem klar. Raum, ja, dann kannst du ja gar nicht,
genau.
Von irgendwas muss ja ausgehen.
Ja. Und aus diesem Aspekt, und das war dann irgendwann letzte Woche so der Moment, wo ich sage, okay, ich kann jetzt alles ins Lächerliche ziehen oder ich gehe jetzt einfach davon aus, das steht da jetzt drin.
Ja.
Also nehme ich so bare Münze.
Ja. Ja, klar.
Ja. Und, also ich nehme jetzt mal vorweg, das waren 5 Tage, wo der getestet wurde. Jeden Tag wurden andere Tests gemacht. Die Tests wurden dann irgendwie variiert. Und es gab Tage, gerade die ersten 2 Tage, wo der brutale Ergebnisse abgeliefert hat. Dann gab es 1-2 Tage, die waren beschissen. Hm. Ein Tag war beschissen. Der zweite Tag hat er zwar, gucken wir uns aber auch an, darfst du dann selber entscheiden, wie schlecht du das findest. Ich fand es sogar gut.
Mhm.
Also er hat es nicht bestanden, aber es war gut, was er gemacht hat.
Mhm.
Und das war jetzt so unter dem Strich dann aber auch das Fazit aus diesen 30 PDF-Seiten, dass er zwar, also er konnte was.
Mhm.
Er hat was nachgewiesen, dass er was kann. Und wenn ich jetzt dieses Protokoll, das, was da drin steht, und das alles für ein paar Münzen nehme, dann muss ich sagen, okay, ich kann es nicht erklären.
Okay.
Und das ist genau der Punkt, wo diese Skeptiker in der Physik und Wissenschaft anfangen. Du kannst es nicht erklären, du kannst es nicht reproduzieren. Deswegen ist es für, es ist nichts Prüfbares.
Es ist nicht nachweisbar.
Es ist nicht nachweisbar.
Ja, ja.
Und wir müssen dann nachher, und genau das ist ja der Punkt, ich meine, ich kann das jetzt einfach nur in den nächsten 30 Minuten sagen, was ich da recherchiert habe, was ziemlich langweilig wäre.
Ja.
Oder wir fangen dann an, darüber zu philosophieren und zu diskutieren.
Ja.
Wie geht es eigentlich?
Ja.
ist ganz witzig, weil ich habe nebenher diese ChatGPT-Zusammenfassung. Die Ergebnisse waren gemischt, aber teilweise verblüffend. In einigen Versuchen konnte Geller erstaunlich genaue Zeichnungen oder Beschreibungen liefern. Das war die. Ich habe mir dann über ChatGPT von extrem vielen PDFs. Und das ist auch für jeden, der das irgendwie, du kannst einfach nur auf die Seite gehen, du nimmst dir den Seitenlink, stellst ihn auf ChatGPT rein, schreibst drunter, interpretiere mir oder sage mir die wichtigsten Punkte aus diesem
Link. Ja, ohne Witz.
Und der haut dir einfach dann mal kurz innerhalb von 3 Sekunden später
eine Zusammenfassung,
ein Fazit oder
wie immer.
Ja, du bist da ultra schnell unterwegs, das ist Wahnsinn, was du da alles untersuchen kannst. Hier beim Schluss habe ich sogar einfach nur einzelne Screenshots von Zeitungsartikeln, die mich dazu interessiert. Muss man auch dazu sagen, die CIA hat auch Zeitungsartikel teilweise abgebildet, in einer recht schlechten Qualität.
Mhm.
Screenshot gemacht, auf ChatGPT hochgeladen, die haben mir das interpretiert. Auf Deutsch dann auch
gleich. Ja, ja.
Ist es Wahnsinn, ist echt sensationell. Naja, zurück zum eigentlichen Thema.
Ja, aber trotzdem cool.
Mhm.
Also, ich frage mich immer, wo es anwendbar ist, aber das ist ja schon mal ein gutes Beispiel.
So, also nachdem Uri Geller nicht komplett versagt hat an dem Ganzen und teilweise gute Ergebnisse geliefert hat, hat sich die CIA dazu entschieden, dass sie da ein Projekt draus machen unter Geheimhaltung. Und das war das Wichtigste oder das ist auch was, warum wir das heute eigentlich auf Remote Viewing gegangen sind. Es müssen Protokolle erstellt werden von einem Remote View, bei dem nachvollziehbar ist, wie gut der Treffer war.
Mhm.
Und das ist der Unterschied zu ganz arg vielen, zum Beispiel zu Hellseherei oder sowas.
Also ich überlege mir gerade, wie so ein Experiment aussieht.
Wir gucken es uns gleich an.
Der Agent, klarer, genau. Der könnte ja jetzt da, also der Mann in dem einen Raum, der könnte ja jetzt sagen, jetzt ich mal das Haus vom Nikolaus. Mhm. Weißt du? So. Also, oder man gibt ihm ein Bild malen nach Zahlen, weißt du, dieses, wo man die Zahlen so, und der muss 100 Zahlen verbinden und dann kommt halt irgendwie eine Katze bei raus oder sowas.
Ja.
Und dann muss der im Nebenraum eben auch, weißt du, also du kannst ja nicht einfach bloß mal das nach, sondern, weißt du, wie mal, also du kannst ja wirklich ins Detail gehen.
Und das Verrückte ist, oder das ist,
tust du 100 Punkte miteinander verbinden, wo sind die 100 Punkte, oder? Also weißt du, du kannst ja richtig krass ins Detail gehen da, was das angeht.
Das, was Uri Geller gemacht hat, war eigentlich kein Remote View, sondern das war tatsächlich ein Nachzeichnen. Also es war teilweise ein, oder ein Wiedergeben, sage ich mal, am ersten Tag. Ein relativ detailliertes Nachzeichnen. Am zweiten oder dritten Tag, wo die, sag ich mal, andere Gegebenheiten waren, da war es ein Interpretieren. Und das fand ich dann so interessant. Und das war auch etwas, was ich bei ganz arg vielen Videos dann gesehen habe von Leuten, die das gemacht haben. Es macht jemand, ich switch mal kurz auf was komplett, auf ein random Video, was ich angeschaut habe, was wir heute auch nicht weiter besprechen. Aber eine Frau soll anhand eines Fotos ein Remote View machen. Das, was ich vorher beschrieben habe. Das Foto ist eine Straße, eine Wiese und dann stehen da drei Windräder. Und was die aber gemacht hat, ist nicht nur dieses Foto darzustellen, sondern diese Situation, wenn sie dort steht. Sie hat auch wiedergegeben, was dahinter ist. Mhm. Also sprich, sie hat sich nicht nur, sie hat nicht das Foto wiedergegeben, sondern sie hat das wiedergegeben, was du sagen könntest, wenn du dort bist und das Foto gemacht hast.
Ohne Witz.
Und das finde ich das Interessante daran. Ja, ist total abgefahren. Sollen wir uns einfach mal das erste Video anschauen?
Ja, ich bin noch ganz kurz nochmal zu dem Experimentending.
Ja.
Das erste, was ich ja testet hätte, also das erste wäre jetzt gewesen, da sitzt jetzt der Agent drin, der malt jetzt ein Haus. Mhm. Uri Geller, was hat er gerade gemalt? Und dann bestenfalls malt er ein Haus, wie auch immer der das macht.
Ja. Ja?
Zweiter Test, es gibt gar keinen Agenten. Uri Geller, was hat der Agent gerade gemacht? Dann muss ja der Uri Geller theoretisch erkennen,
dass da nichts war.
Dass da nichts war. Weißt du, ob sie sowas, weißt du, ob sie quasi versucht haben, den auszutricksen auch? Also, ob sie quasi.
Ja. Haben sie jetzt bei diesen 5 Tagen meiner Meinung nach nicht gemacht, ne? Was sie allerdings gemacht haben, ist.
Du könntest ja versuchen, den in eine Falle zu locken.
Ja.
Wo dann eben auch erstmal, also, weißt du, wenn du dann sowas nachweist, ich kann gar nichts zeichnen, weil da war keiner.
Ja.
Das ist ja schon richtig krass. Also.
Was sie gemacht haben, ist 1973, weiß nicht, ob es da schon Paint gab, auf jeden Fall ein Bildprogramm auf dem Rechner.
Ja.
Also, dass es nichts Physisches war. Da hat sich ein Agent hingesessen und hat sowas wie ein Drache gezeichnet. Relativ geometrische Form,
ja.
Strich drüber und sowas. Hat es abgespeichert, hat den Rechner runtergefahren und irgendwann eine Stunde oder zwei kam Uri Geller erstmal in dieses Ding reingelaufen, hat sich hingesessen und dann hieß es, okay, der Typ hier, der hat heute früh was auf einem Rechner gezeichnet, abgespeichert oder so weiter, das ist, macht es mal nach. Mhm. Und da hat er tatsächlich ein Problem gehabt. Und dann ist er so ein wenig dran gesessen, hat ein wenig rumgedruckst und hat dann aber nach so ein paar Minuten eine echt gute Frage gestellt. Er hat gefragt, ob das einfach nur geometrische Formen sind. Und das fand ich interessant, weil den Drache, den er gemalt hat, also so als so ein Flugdrache, einfach nur so ein.
Ja, ja, so eine Raute.
Ja, genau. Ja, es, ja, irgendwie ist es auch ein Experiment an dem Tag war, die haben, ich weiß nicht, ob die an der Ostküste oder Westküste waren, auf jeden Fall haben die dann einfach auf der anderen Küste angerufen bei einem Agenten und haben denen gesagt, ey, wir haben hier einen, der behauptet, der kann hier so krasse Sachen machen, mal was auf ein Blatt Papier.
Mhm.
Hat er was auf ein Blatt Papier gemalt, hat er aufgelegt, hat nicht gesagt, was er gemalt hat,
ja.
Dann gesagt, da drüben hier, der also Agent, weißt du geil was,
ja.
Der hat das auf ein Blatt Papier gemalt, mal das mal nach. Das war auch was, wo er durchgefallen ist. Aber ich erkläre dir kurz, inwiefern der durchgefallen ist. Was der Agent gemalt hat, waren Berge und eine Sonne in der Mitte. Zwei Berge, in der Mitte eine Sonne.
Mhm.
Uri Geller hat 2 Dreiecke gemalt und in der Mitte einen Kreis. Ja, weißt du, also das ist...
Halt's ja auf.
Und...
Ach, jetzt krumm.
Ja, und die Sachen, wir gucken uns das nachher an.
Das auf kann ich ja nicht glauben.
Wir gucken uns dieses Dokument von der CIA an. Ich meine, wenn es von der CIA ist, ich weiß, die CIA ist eine Bildzeitung.
ja, ich weiß nicht, die verarschen aber auch ziemlich viele Leute.
Ja, kann auch sein.
Was ist, wenn das alles gut gemachtes Uri Geller Marketing ist?
Ja, oh, das wäre auch krass. Wäre aber zu spät. Haben sie, glaube ich, ja, wobei teilweise haben sie schon 2000 irgendwann haben sie ein paar Dokumente tatsächlich schon veröffentlicht. Jetzt 2018, 2019 haben sie extrem viele aus diesem Project Stargate veröffentlicht.
Tja.
Wir gehen jetzt, natürlich ist das aber, was Uri Geller gemacht hat, das ist das, was ich vorgesagt habe, ist nicht nachweisbar. Mhm. Sprich, man wusste ja nicht, wie er das macht. Aus dem Grund musste Uri Geller zusammen mit der Stanford Research Institute ein Protokoll entwickeln, wie es nachweisbar ist. Dadurch, da war dann Uri Geller teilweise, der war immer mal wieder mit drin, aber eher beratend.
So, dass sie testen konnten, ob andere Leute auch die Fähigkeiten haben.
Genau. Weil das, was nämlich die Aussage, die Kernaussage dahinter ist und was wir auch, was ganz arg viele sagen und deswegen gucken wir das Erste, was wir machen gleich, diesen Autodidakten an,
ja,
der sich das selber beigebracht hat. An sich ist es keine Fähigkeit, keine besondere Fähigkeit, sondern es ist was, was jeder Mensch machen kann. Und um das zu vereinfachen oder um es halt irgendwie auf, es so runterzubrechen, dass es tatsächlich jeder anwenden kann, hat man, das habe ich schon häufig gesagt, diese Protokolle entwickelt. Und das ist einfach nur ein Ablaufschema. Mhm. Was muss ich machen, um dem relativ nahe zu kommen? Man hat jetzt nicht gewusst, Uri Geller ist ja 2 Stunden jetzt in dem Raum gesessen und hat es dann irgendwie sowas Ähnliches schon gemacht gehabt, um das irgendwie rauszufinden. Oder wie er es gemacht hat, keine Ahnung. Die haben dieses Protokoll entwickelt und anhand von diesem Protokoll haben sie Agenten ausgebildet und anhand von diesen Agenten haben die über 15 Jahre lang, wir hören nachher, das ist das zweite Video, wir gucken auch nur 2 Videos an, hören wir einem zu, der 17 Jahre lang Agent beim Project Stargate war.
Ein Psi-Agent.
Er war Remote Viewer 001.
Das ist unfassbar.
Und
das ist der Erste.
Der Erste.
001.
Der gab's doch 007. Glaub nicht. Ja doch, vielleicht schon sogar. Ich habe den komplett durchleuchtet und ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil das, was er danach gemacht hat, das ist 1984, ist er aus dem Project Stargate raus. Da hat er seine 17 Jahre plus die Zeit, wo er vorher gedient hat und so weiter, ist er quasi halt, hat seine Dienstjahre beendet. Und der ist aber mit The Legend of Merit rausgegangen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen vom US-Militär.
Und für was hat er die gekriegt?
Und das fand ich geil, weil die Diskussion, die hatte ich vorher, das war ein extra Chatbot. Ich habe ChatGPT dazu genommen, um Personen zu stalken.
Das geht.
Ja. Unter anderem habe ich auch gefragt, wieso hat Uri Geller sich überhaupt von der CIA zu Remote View untersuchen lassen? Warum macht das jemand?
Yeah.
Wenn ich jetzt ein Zauberer bin, dann bin ich ein Zauberer und dann mache ich Tricks. Und dann wissen aber die Leute, dass ich einen Trick mache.
Ja, aber für Kohle halt.
Ja, genau. Aber auf was ich raus will, ist, die Leute wissen, dass ich einen Trick mache.
Yeah.
Jetzt bin ich so von mir überzeugt, dass ich sage, das ist kein Trick, sondern ich kann das. Und dann bin ich aber so krass von mir überzeugt, dass ich sogar zur CIA gehe und mich überprüfen lasse.
Ja.
Wer macht sowas?
Marketing.
Hat ChatGPT auch gesagt.
Hey, stell dir mal vor, das ist ein von der CIA zertifizierter Zauberer. Mhm. Das ist ja sensationell.
Und jetzt geh. Also keine Ahnung, wie was für dicke Eier man haben muss bei sowas. Aber was ja die Konsequenz daraus ist, wenn ich weiß, dass es ein Trick ist, und ich gehe zur CIA und da gibt es ein Institut und Wissenschaftler, dann werden die das rausfinden.
Ja, also ich bin richtig gut.
Ja, aber wir reden hier jetzt nicht von Kartentricks. Weißt du? Ja, ja. Und das hat mich, dass er dieses Risiko eingeht.
Ist gar kein Hase im Hut.
Ja, richtig. er muss ja quasi tatsächlich entweder von sich so weit überzeugt sein und er hat ja dann aber auch ab. Er ist total, fand ich extrem interessant und ChatGPT war da als Illusionist, selbstgemachter, selbsternannter Mentalist und so weiter. Die haben das schon relativ gut umschrieben und auch was gesagt. Wo sie sich allerdings dann auch zurückgehalten haben, ist halt dann eben bei diesen CIA-Projekten, ne, wo halt eben die Beweise drin waren. Und dass das, ich bin dann relativ schnell, und das ist dieser zweite Agent, das ist der Joseph McMonigle. Bin ich auf den gekommen, habe mir ein paar Berichte über den angeschaut, haben dann auch über ChatGPT googeln lassen. Es gibt Leute, die...
das ist der, wo diese Auszeichnung bekommen hat.
Das ist der, wo die Auszeichnung bekommen hat, ja.
Du erklärst nachher noch, für was er die bekommen hat.
Okay. Viele sagen, dass das der Remote Viewer ist. Mit 2 anderen, die dort gearbeitet haben. Also insgesamt. Was hat er gemacht? Er hat, und das ist jetzt das Kranke, Er ist jetzt in der, also man muss sich das ja so vorstellen, ne? Der Typ, der geht morgens in die CIA rein, zu seinem Arbeitsplatz, hockt sich hin. Ich weiß nicht, ob die damals Rechner hatten schon, wo er dann hochfährt, oder holt sich einen Kaffee und hat dann irgendwie so, irgendwann kriegt er so ein Protokoll halt hin.
Ja.
Er kriegt ein Target hingelegt.
Ja. Wir brauchen Target, jetzt heute von dir mal die Atomcodes von Russland.
Als Beispiel. Wir nehmen ein anderes Beispiel. Er kriegt ein Satellitenbild vorgelegt. Ein Satellitenbild aus Russland, wo ein Gebäude von oben dargestellt ist. Nur dieses Bild. Und er kriegt die Aufgabe, er soll sagen, was dort drin vor, was da drin gemacht wird.
So. Das hat auch ein bisschen was von Stranger Things, finde ich.
Ja, so. Auch, haben auch viele, habe ich auch bei, ich gucke bei solchen YouTube, wenn ich die anschaue, habe ich nebenher immer die Kommentarspalte offen.
Ja, ja, ja.
Und einfach nur, um mir da noch zusätzliche Informationen vielleicht abzuholen. Vielleicht weiß irgendjemand was und so weiter. Und von 100 Kommentaren sind halt 2 dabei, die tatsächlich Gold sind.
Ja.
Was relativ häufig kam, war natürlich, das ist Elf 2 oder wie heißt der?
Elfi.
Ja, 11. Elf 2, also, ja. Ja. Er beschreibt, dass in diesem Gebäude eine unterirdische Station ist. Also unter dem Gebäude wird, also grob runtergebrochen, unter dem Gebäude wird, wird ein U-Boot hergestellt. Mhm. Das größte U-Boot, was es zu dieser Zeit gab. Er sagt die Länge von diesem U-Boot. Er sagt, mit welchen Mitteln die das U-Boot zusammenschweißen. Er sagt, was dieses U-Boot alles kann. Das sagt er anhand dann von diesem, nach diesem Remote View, macht er sein Fazit, Zusammenfassung. Er sagt dann meistens noch, inwiefern er sich damit sicher fühlt und sowas. Also so die Grundvoraussetzungen. Und das wird dann alles protokolliert und dahinter gelegt. Auch während dieser Sitzung, das werden wir gleich bei dem anderen auch sehen, machen die sich Notizen. Die machen sich Notizen über Oberflächen, über so, also so grundlegende Sachen halt. Was er zusätzlich gemacht hat, ist zu beschreiben, was die dort machen. Das fand ich so interessant. Also er ist ausgelacht worden. Aus dem einen Grund, weil diese Station, die er da auf dem Satellitenbild untersuchen musste, wo er gesagt hat, dass sie dort ein U-Boot machen, haben viele gesagt, das ist absoluter Schwachsinn, weil diese Station über 1 Kilometer vom Meer entfernt ist. Mhm. Also wenn die dort ein U-Boot bauen, ist ja total schön, aber wie sollen sie das ins Meer kriegen? Das macht man ja nicht. Das ist ja nicht. Ja. Mhm. Ein Jahr später gab es Satellitenbilder, wie sie einen Kanal gegraben haben von dieser Station aus und dieses riesen U-Boot dort reingelassen haben.
Okay.
Und
also, und das geht aus den CIA-Dokumenten hervor, die offiziell auf der CIA-Government.
Da gibt es tatsächlich zu diesem Punkt gibt's sogar Skizzen von ihm, ja. Aber es gibt auch extrem viel geschwärztes Material.
Jetzt pass auf, meine zweite Theorie,
warum
die CIA das macht. Das ist auch ein Stück weit moderne Kriegsführung, um die Gegenseite zu. Also, das liest ja jeder. Mhm. Das ist nicht bloß, dass wir zweites lesen und uns jetzt darüber unterhalten, sondern. Ist ja noch krasser, wenn dein Gegner, der Nordkoreaner, denkt, du kannst es.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen Angst jetzt machen.
Habe ich natürlich auch die Skeptiker dazu angehört, zu dem Punkt. Und ganz arg viele haben gesagt, dass das einfach Zufall war.
Ja, genau.
Das ging es mir auch
logisch, im ersten Moment. Zufall.
Oder er hatte Tipps oder sonstiges. Und er dachte, okay, das kann sein. Jetzt frage ich mich aber ganz ehrlich. Also die wissen, viele Agenten wissen nicht, dass es diese Organisation gab. Die erste Regel ist, die nicht zu beeinflussen. Das ist auch ein Punkt, warum zum Beispiel Helsing ganz schlecht funktioniert. Das sagt auch, ja, wir hören den ja nicht ganz an, den Christian Rotz, der hat aber auch gesagt, zum Beispiel Fußballspiele vorausschauen, wenn es funktionieren würde, wäre er ein Millionär. Mhm. Weil du, und das ist das, warum du nach einem Protokoll, warum du streng nach einem Schema vorgehen musst, du musst deinen Verstand ausschalten. Du darfst nicht anfangen zu denken. Wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme, rauszufinden, wie Bayern nächste Woche spielt, ich bin Remote Viewer und ich fange an, persönliche Interessen da reinzusetzen, dann ist es ein beeinflusstes.
Ja. Ja, aber in die Zukunft schauen ist ja nochmal was anderes, wie rauszufinden, Gegenwart, was jetzt gerade irgendwo.
Vergangenheit, ja. Ja. Auch noch was zu Helsing oder so, oder zu dem in die Zukunft. Viele behaupten, die können das. Finde ich persönlich, ist Schwachsinn. Und da kommen wir aber auch später dazu, warum ich das glaube. Oder warum, wenn es teilweise funktioniert hat, gibt es auch bestätigte Fälle, wo es teilweise funktioniert hat. Dann war es Zufall, sage ich. Bin ich zu 99%
davon überzeugt. Ja, könnte ich ja immer tippen, dass das 2-0 ist. Oder der komische Kraken da vor der EM oder WM oder was
auch immer. Genau.
Das Orakel. Wie?
Ja. Genau. Aber wie gesagt, die 2, 3, 5 Fälle, die ich mir da, ich habe mir mehr angeschaut, die fand ich dann schon sehr bemerkenswert. Und ich fand das, was die Kritiker dazu geäußert haben, nicht ausreichend, weil es genauso belanglos war, diese Kritik unprüfbar und unnachweisbar, wie jetzt das, was er sagt oder das, was protokolliert wurde. Und da muss ich dann das, was ich anfangs gesagt habe, ich muss dann halt eben dem vertrauen, was protokolliert wurde, und muss das irgendwie interpretieren. Dann muss ich sagen, okay, wenn die sich alle daran gehalten haben und es tatsächlich so stattgefunden hat, wie es dort drin steht, dann ist es eine krasse Aktion. Er hat die bekommen wegen seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten, hat über 3000 Remote Views gemacht, und von diesen 3000 Remote Views waren echt, glaube was, er hat selber eine höhere Prozentzahl angelegt, aber 65% oder sowas waren da richtig. Oder waren da halt irgendwie nachweisbar, oder war eine hohe Trefferquote dabei, wo teilweise beide geholfen haben. Viele Skeptiker sagen, er hat es nur bekommen, weil man eben dieses Project Stargate fördern wollte. Und er halt eben ein verdienter Agent war da drin. Es hat sich halt irgendwie angeboten, nach 10 Jahren oder sowas jemanden dann mit sowas Hohem zu ehren. Ja, ist so zwiegespalten ein bisschen. Ich glaube, da kann sich jeder, oder muss sich jeder so seine eigene Meinung, ja, stecken wir alle nicht drin. Er hat sie auf jeden Fall gekriegt für außergewöhnliche Fähigkeiten. Die eine, wo nachgewiesen wurde, fand ich krass. Und ja, lass uns mal den Christian Rotz reinziehen.
Ja, ja, ja.
Das ist zwar ein Amateur, und danach gucken wir uns der Profi an. Und da siehst du schon mal einen Unterschied irgendwo.
Okay.
Kann sich jeder reinziehen.
Also auf YouTube Remote Viewing, der Test, Dokumentation. Okay. Also jetzt für, mir ist logischerweise ein Podcast, ja. Wir schauen jetzt hier in YouTube-Video. Wir legen quasi die MP3-Spur nachher rein, unterhalten uns jetzt aber parallel unter Umständen auch drüber, aber vielleicht schauen wir es einfach mal bloß. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sehe, deswegen, ich bin echt komplett unvoreingenommen.
Christian Rotz ist ein junger Hobby-Remote-Viewer. Mit ihm machen wir ein paar Experimente, um zu sehen, was dran ist am Phänomen des Remote-Viewing.
Mit der Hilfe meines Geistes nehme ich Sachen wahr, die halt zum Beispiel auf Bildern abgebildet sind oder auf Bildern zu sehen sind. Weiter entfernte Ziele.
Die Prozedur des Remote Viewings läuft durch das Abarbeiten von Protokollen mit einem einfachen Stift und einigen Bögen Papier ab.
Das Protokoll ist im Prinzip dafür da, den Verstand abzustellen und mit dem Ziel quasi erstmal in Stufe 1 halt Kontakt aufzunehmen. Quasi man flirtet erstmal mit dem Ziel und dem Gebiet. Flirtet. Und je mehr schon man sich halt daran tastet und in die nächste Stufe kommt, umso stärker wird halt der Kontakt, umso mehr Eindrücke kann man gewinnen. Es geht eigentlich erst bis zu Stufe 4 und ab Stufe 4 kann man dann erst wirklich anfangen zu viewen.
Zu Beginn unseres Tests nehmen wir 4 zufällig gefundene Bilder aus dem Internet als Ziele,
das ist das, was ich jetzt
die Christian nacheinander versucht zu erfassen. Christian bekommt die Bilder natürlich nicht zu sehen. Das erste Bild ist das eines Leoparden, der durch eine halbgrüne, halbverdorrte Landschaft trabt. Das Bild falten wir zusammen und beschriften es mit einer zufällig gewählten 8-stelligen Zahlenfolge. Diese diktieren wir Christian, der, nachdem er die Zahlen fertig aufgeschrieben hat, reflexartig ein sogenanntes Ideogramm erstellt.
Das, was er hier erstellt, ist tatsächlich das gleiche Protokoll, was sie bei der CIA entwickelt haben.
In der frei eingeteilten Linie diverse grobe Informationen, die er aufschreibt. Das Fell des Leoparden ist in der Tat glatt und weich. Und es ist auch grün im Bild zu sehen. Doch diese Begriffe würden natürlich bis dahin noch auf beinahe jedes Bild zutreffen. Kurz darauf wird er plötzlich sehr viel genauer, indem er meint, ein Tier bzw. eine Kuh wahrzunehmen, inklusive einer kleinen Skizze. Verglichen mit dem gesuchten Bild ist die Ähnlichkeit direkt unverkennbar. In Stufe 2 werden alle Eindrücke zu Oberflächen, Farben, Gerüchen, Geschmäckern, Temperaturen, Geräuschen, jeglichen Dimensionen und dem eigenen Gefühl in der Szene erfasst und aufgeschrieben. So riecht er zuverlässig einen Wiesenduft und bemerkt die warme Temperatur. Wir sind zwar nicht vor Ort, aber das Piepsen und Rascheln, das er hört, sind in Form von Vögeln oder Ähnlichem durchaus vorstellbar. Er erkennt, dass die Szene außen bzw. im Freien ist und sein Gefühl in der Szene ist natürlich. In Stufe 3 malt er eine grobe Skizze dessen, was er sieht. Hier ist das Bild nicht mehr zu erkennen. Doch kurz darauf fühlt er sich inspiriert, dieses Wesen zu malen. dann nimmt er von rechts oben Lichteinfall durch Sonnenschein wahr, was zweifelsohne der Fall ist. Auf das nächste Blatt beginnt er zum dritten Mal eine Art Vierbeiner zu malen. Dies scheint ihn nicht mehr loszulassen. Nun nimmt er speziell das unter die Lupe, was ihm im Bild als grau erschien. Dieses Graue soll hubbelig, hart, trocken und rau sein. Ebenso vernimmt er ein Aufstapfen und eine Erschütterung. Er scheint den Untergrund beschrieben zu haben. In Stufe 4 schreibt er in die Spalte für Fremdemotionen verspielt, was demnach wohl die Laune des Leoparden darstellt. Als generelle Eindrücke empfindet er die Szene als natürlich und tierisch. Das letztendliche Fazit für das gesamte Bild lautet: Tier frisst oder steht herum. Und er legt besonders viel Wert darauf, dass etwas auf Erde aufstapft und
also dabei jetzt staubt. Trotzdem relativ weit weg vom Bild an sich, aber das Bild könnte ja theoretisch auch einfach auch alles sein.
Ja.
Nun glaubt er auch, Elemente der Skizze erklären zu können, die auf den ersten Blick nichts mit dem Zielbild zu tun zu haben schienen.
Da war halt immer noch etwas Kleines, was da so hochstammt, so wie Grashalmchen eben.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass quasi jeder Begriff, den er aufgeschrieben hat, passt. Es gibt nichts, was nicht in der Szene warm, zu finden
Geräusche,
wäre.
Piepsen, rascheln.
Einzig und alleine die Farbe Blau ist nicht direkt zu erkennen. Jedoch kann man mit Sicherheit sagen, dass der Himmel blau ist, auch wenn er nicht direkt sichtbar ist. Denn beim Remote Viewing begibt man sich immer in die Szene selbst.
Kurz zur Beschreibung von dem Bild. Also es ist ein Tier, das läuft von der rechten Seite aus in das Bild rein. Der Kopf ist irgendwo außermittig, eher links, so zwei Drittel links davon. Es ist den vorderen Fuß, den hat er halt angehoben. Ja? Mhm. Und was ich so interessant fand, ist so das Erste, was ihm eingefallen ist, was er da gezeichnet hat, war ja eine Kuh. Mhm. Und die Flecken auf eine Kuh und die Flecken auf dem Tier.
Ja, richtig.
Grundsätzlich finde ich, also klar ist jetzt die Skizze, die er gemacht hat, also ist es auch kein guter Zeichner auch oder wie auch immer. Ne?
Ja, aber es könnte halt echt alles sein. Es könnte alles sein. Es könnte irgendwie eine Schallplatte sein. Also richtig. Es könnte irgendwas sein. Es könnte ein Mond sein. Das könnte, weiß ich nicht.
Eine Zigarette, einen Kaffee.
Ja, keine aber Ahnung. Er hat ja. Überhaupt, dass er überhaupt dran, das ist ein Tier im Freien mit vier Beinen. Also schon allein, das ist ja schon
eine krasse Leistung.
Ja, richtig. Ja, dafür, dass er keine Ahnung hat, sondern bloß eine achtstellige Zahl hatte. Ja. Und wie kann man überhaupt, also was ich gar nicht verstehe, ist, wie man anhand von der achtstelligen Zahl hat er ja am Anfang dieses komische Bogenschema da gemacht. Ja. Das hat für mich jetzt gar keinen Sinn ergeben. Aber
dieses Bogenschema, das erkläre ich dir kurz, da hatte ich vorher kurz auch reingelabert gehabt. Dieses Bogenschema, was er da gemacht hat, das ist tatsächlich etwas, das sieht immer anders aus. Das dient zur Abfolge. Das dient dazu, dein Gehirn auszumachen. Das ist wie, wir hatten das mal mit der Meditation, oder du gibst dem Elefanten einen Stock auf den Rüssel, dass er ruhig bleibt. Mhm. Das ist eigentlich so ein, was weiß ich, sag Mantra dazu, egal was. Und das ist das, was du machst, als allererstes, wenn du das machen sollst und du machst es, was dir halt gerade in den Sinn kommt. Das kann aussehen wie nachher Notenschlüssel, das kann, egal wie. Der Sinn dahinter ist aber, dass du das dann nachher einteilst. Du fährst die verschiedenen Punkte ab und das ist zum Beispiel bei der ersten Phase geht es nur darum, welche Temperatur, welche Farben, weißt du, dieses Randtasten. Und dann gehst du in die zweite Stufe so und dann geht es dir um, was ist es, wo ist es, wie kann das sein oder sowas. So, und du machst quasi durch dieses Bild, was du da anfangs machst, machst du quasi die Abfolge durch. Du folgst einem Skript.
Aber gibt es da jemand, der auch erklärt, also der macht jetzt, der verfolgt jetzt irgendwie Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas, ja? Aber jetzt dieser Christian Rotz da, ja? Hat er, also weißt, erklärt er, dass der das quasi vor seinem Auge sieht? Ja, oder genau. Weißt, also haut er die Geheimnisse so ein bisschen raus, wie er das macht?
Es ist tatsächlich.
Weil du hast ja mal gesagt, es kann theoretisch jeder.
Genau. Also wenn du jetzt anfängst bei dir, was weiß ich, du hättest jetzt ein M hingemacht, weil du mich so cool findest oder sowas, ich weiß es nicht. So, und dann hättest du halt eben, nee, also es ist halt die erste Intuition, die du hast. Aha. Du kriegst die Nummer und es ist so die erste Intuition.
Aber jetzt stell dir vor, du machst es und es ist halt komplett was anderes. Es hat null damit zu tun.
Hat er auch gemacht, das war das letzte Bild, was er gemacht hat. Ja. War kompletter Schwachsinn.
Okay. Ich glaube, und wie erklärt er das dann? Dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht? Ja.
Er erklärt es relativ einfach, indem er sagt, da wollte er einfach zu viel. Am Anfang, wo er angefangen hat, da war die Kamera hinter ihm oder sowas, da war er relativ gechillt, hat es selber gemerkt. Beim Jaguar hat er gesagt, da war er richtig gut drauf, da hat er irgendwie, da konnte er abschalten. Ja. So, da war er gut. So, beim zweiten Bild war er auch gut, aber noch nicht so, aber nicht mehr so gut wie beim Jaguar.
Ja.
Ich kann es kurz verraten, beim zweiten Bild war das Target, das Ziel, ein Radarkasten. Mhm. Ein feststehender Blitzer.
Okay, ja, okay.
Ja. Und er hatte nachher als Skizze, hatte er nicht vertikal die zwei Kreise gemacht, sondern er hatte die horizontal als eine Art, und das fand ich auch interessant, als Art Rücklichter von einem Auto.
Mhm.
Er wusste aber, es ist glatt, er hat die Oberflächen und so weiter als kalt und so weiter beschrieben. Also er hat schon sich an, aber es war nicht mehr so gut wie beim Jaguar, aber immer noch gut.
Ja.
Das dritte Bild war dann auch wieder ein bisschen schlechter und hatte gemeint, beim vierten wollte er halt zu viel, hat zu viel rein interpretiert und es war dann komplett falsch.
Ne, hätte es mal beim ersten aufgehört hier, die Doku, wo er da gemacht hat.
Das war jetzt natürlich aber eine, ja, das war jetzt, sag ich mal, vom einfach nur, dass man den Ablauf mal so ein wenig sieht. Yeah. Inwiefern der das tatsächlich kann, wie gesagt, die Crew, die da dahinter steckt, die hat jetzt zusammen mit dem Kameramann, hat er in der WG gewohnt zu der Zeit, die waren beide Studenten, der eine hatte ein Filmprojekt, der andere wusste, glaube ich, noch nicht so richtig, was er machen will und sowas. Und der, wo spricht, war ein bekannter Singer-Songwriter von denen und sowas. Inwiefern das jetzt eine, also ich sag mal, unter Laborbedingungen geht es jetzt nicht durch, was die da gemacht haben.
Ach so.
Ja.
Okay. Das könnte auch sein, dass das eine Fake-Doku war.
Könnte sein, ja. Wäre natürlich absoluter Blödsinn, aber könnte sein.
Ein Kommentar unter dem Video. Natürlich ist Fernwahrnehmung möglich.
Mhm. Und jetzt müssen wir uns natürlich aber die Frage stellen, warum hat die CIA dann 1993, 94 das Ding beendet?
Ja, ich wollte nicht so viele Fragen stellen, weil ich mir gedacht habe, du hast wahrscheinlich schon irgendwie so eine Art kleine hier Struktur dir vorbereitet. Also die waren die nachweislich erfolgreich da damit?
Es gab...
Die haben Leute entlassen, die höchste Auszeichnung bekommen haben.
Ja, aber schon 10 Jahre vorher.
Ja, schon. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass auch ziemlich viele, sage ich mal, Misserfolge dabei waren,
genau,
die vielleicht auch dann dazu geführt haben, dass man irgendwelche Operationen durchgeführt hat, also Operationen mit Spezialeinsatzkräften, die halt dann irgendwie nachweisbar, weißt du, dass dann irgendjemand gesagt hat, von wegen, da schicken wir jetzt Jason Bourne hin, ja, und dann kommt er irgendwie raus, von wegen, da ist bloß Kindergeburtstag oder so, weißt du? Ja.
Genau. Was war zum Beispiel, der eine hatte gesagt, ja, glaube ich, irgendeine Trefferquote von 65% oder 70%, was machst du jetzt aber mit so einer Beschreibung? Jetzt weißt du, jetzt von dem, was er gemacht hat, er hat jetzt dieses Bild geschrieben. Wir wissen jetzt nicht, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, einen Vermissten zu finden oder sowas. Wie viel Geld musst du dann in die Hand nehmen, um aufgrund dieser Annahmen dann jetzt ein Projekt zu starten oder so eine Aktion zu starten, die halt tatsächlich auf etwas beruht, was du nicht beweisen kannst?
Ja.
Und die davon abhängig ist, und das fand ich auch so krass, das hat er auch gemeint, die Ergebnisse sind abhängig, wie sich der Mensch natürlich fühlt. Hat er daheim Probleme? Hat er allein schon Hunger, während er das macht?
Ja.
Also ist der Mensch, der dazu ausgebildet sein muss, das muss ja fast schon eine Maschine sein. Weil der muss jeden Tag theoretisch Höchstleistungen machen und das kann keiner. Ein Mensch ist nicht dafür ausgelastet. Er kann es dann machen, wenn er dazu in der
Lage ist. Warum muss der das? Vielleicht gibt es ja auch talentierte Viewer. So wie ein Uri, der das halt so, ja, easy peasy, da ist. Da, die bauen dann U-Boot. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also müssen das so komplett emotional ausgeglichene Menschen in Balance sein? Oder? Ja, okay, aber jetzt, du willst gerade erklären, warum sie es gecancelt haben. Also muss ja irgendwas passiert sein.
Es gab viel, also wie gesagt, die hatten ja 20 Millionen Dollar oder so als Haushaltsgeld, quasi Steuergeld immer bekommen, um dieses Ding aufrechtzuerhalten. Und irgendwann gab es wie soll ich sagen, Qualitätsmanagement oder wie auch immer, oder halt irgendjemand halt überprüft, ey, was machen die denn mit dem Geld eigentlich?
Ja.
Ist da hingegangen, hat sich das angeschaut, hat
eine Effizienzuntersuchung wahrscheinlich, ja.
So, und dann bist du jetzt in einem 93, 94. Ich meine, die hatten damals beim CIA oder insgesamt Militär von den USA, hatten die 93, 94 schon Techniken, die hatten wir erst 15 Jahre später oder sowas in der Hand.
Mhm.
Wenn es reicht.
Mhm.
So, jetzt haben die jetzt nicht mehr so diese schlechten Satellitenbilder, jetzt haben die detailliertere Satellitenbilder, jetzt können die sich irgendwo reinhacken, jetzt kriegen die tatsächlich Stich, die kriegen handfeste Beweise über andere Techniken, dann fragt man sich, in was investierst du jetzt, in was,
wo
dich jeder für verrückt erklärt,
ja.
Oder
in Hokus Pokus
oder, genau, in, oder in Technik.
Ja. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, was sind 20 Millionen für CIA?
Ja, stimmt. Bin ich auch. Ja.
Ich behaupte, es gibt's noch.
Behaupten viele.
Das ist hundertprozentig.
Ganz
offiziell. Guck mal, was hier während im Dritten Reich. Ja. Was, also das, was jetzt hier bei Indiana Jones und so kommt, die Jagd nach der Bundeslade oder sowas. Ich bin mir sicher, dass es, und da gibt's bestimmt irgend so eine NTV-Doku nach 23.30 Uhr, wo irgendwie Hitlers okkulte Schergentruppe oder irgendwie sowas.
Weißt du, was ich meine? Geil, dass du das jetzt sagst.
Da war das ja noch, da gab's ja, sag ich mal, noch weniger wissenschaftliche Erklärung für das Ganze. Und ich glaube, die haben damals einfach nach jedem Strohhalm griffen, so nach dem Motto. Und was ist denn, wenn doch was dran ist? Und wenn die Chance bei 5% liegt, dass es eine Bundeslade gibt, dann fahren wir halt mal dahin. Dummerweise kam halt Indy. Aber weißt du, wie ich meine? Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Es gibt auf der CIA Library einen Bericht über Adolf Hitler.
Ach.
Es gibt ein Foto von Adolf Hitler aufgenommen in
Argentinien 1952.
Nee, 64 oder so.
Ach.
Mit einem Herrn Citroën, nichts mit der Automarke zu tun, nebendran. Gibt es, könntest du jetzt, wenn du ins Internet gehst, auf cia.gov, in die Library gehst, das Bild von Adolf Hitler anschauen, das die dort abgespeichert haben.
Ja, ist fake. Hör auf.
Ich finde es, ja, vielleicht. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die so ähnlich aussehen. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild von 64. Wissen wir alle, was das Ding für eine Qualität hat.
Ja.
Aber es ist dort, du kannst es dort anschauen, sprich, das wurde untersucht, da ist ja jemand, weißt du, also sollen wir kurz Pause machen, willst du kurz reingucken?
Nee, was, pass auf, jetzt warte, jetzt cia.gov
ja.
Hitler gebe ich jetzt hier ein.
Bei Google?
Ja, bei Google. CIA Adolf Hitler 00003 PDF. Das ist
ein PDF-Dokument, ja,
machen wir auf. Mit Citroën. Da gibt's sofort eine PDF auf, jetzt mal ohne Scheiß. Also das ist jetzt hier wirklich live, jetzt sitzt auch ungeschnitten oder sonst was. Mikrofilmt im Juli, im 2. Juli 1963 mit keine Ahnung wie viel Unterschriften von Analyse bestätigt, Index Copy, Secret Classification, reported the following. Nisa to the situation. Das ist der Bericht. Und jetzt kommt echt ein Foto. Aber das könnte jetzt wirklich jeder sein. Also, es sieht so aus, ja, aber also, jetzt ohne Scheiß, Leute, gibt einfach CIA.gov Hitler ein, da kommt es sofort.
Guck mal den Namen ein, an, der da drunter steht, wie der dann hieß dort.
Adolf Schüttelmeier. in Kolumbien, Tunga, aufgenommen irgendwann 1954. Geist ist krank. Geist, aber das könnte halt echt sein, gell? Boah, das ist das gruselig. Ich muss den Bericht, muss ich lesen. Das lese ich jetzt nicht alles, aber das ist ja krass. Sorry. Boah, Jungs, echt. Heieiei.
Also ich finde es enorm. Also ich finde es auch enorm, dass sie diese Infos so frei rausgeben. Weil, also.
Ja, warum denn nicht?
Ja, schon, aber keine Ahnung. Es ist irgendwie. Es ist. Ja. Ich kann es gar nicht richtig erläutern, ey. Ich zeig dir jetzt mal noch kurz.
Ja, aber warum kommt? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Es gibt so viel. Galileo und RTL, die schlimmsten 10 Verschwörungen und sowas. Wieso kommt denn sowas nie?
Die haben jetzt aber auch tatsächlich, wer kann da auch was?
Wahrscheinlich drüber. Hast du da keine Zuschauer und wahrscheinlich hören es bei uns ja auch bloß 10 Leute.
Was du auf jeden Fall hast, ist, also auch die, man müsste gucken, wann die Freigabe erfolgt ist.
Ja, klar.
Das kann auch sein, ja. Weil, wie gesagt, ja, mit 2018 mussten sie letztes Jahr oder so, wurden ja die UFO-Akten freigegeben. Die haben sie ja relativ lang unter Verschluss gehalten.
Mhm.
Also ich beobachte es tatsächlich immer, was sie da freigeben, weil mich das so interessiert.
Hast du ein Newsletter abonniert von CIA.gov?
Ja. Und ich finde es aber interessant, dass die das so nach und nach freigeben. Und also die haben einen Bericht. Es gibt ein Gesetz in den USA, wo erst vor ein paar Jahren oder so erlassen worden ist, dass sie eben, keine Ahnung, Gesetz zur Transparenz oder sowas, wo die eben teilweise nachweisen müssen, für was die was gemacht haben auch oder für was Untersuchungen getätigt werden. Und natürlich sind da viele geschwärzte Berichte drin und der UFO-Bericht, der war zum Beispiel für den Arsch, sagen viele, weil, weißt du, das sind 90.000 Seiten, was sich rausgegeben worden, von denen waren halt eben 85.000 Zeilen oder so weiter geschwärzt. Mhm. Also so hochgerechnet. Mhm. So jeder zweite Satz und so weiter war dann irgendwie geschwärzt. Mhm. Und das ist was, wo du halt nichts mit anfangen kannst. Die Berichte, die du jetzt siehst, oder die Berichte, das ist jetzt der Uri Geller Bericht, den ich dir hier zeige. Da steht dann natürlich dran, warum, wieso die das gemacht haben und sowas. Das sind 30 Seiten. Warum die das gemacht haben und wie die das gemacht haben und die Bilder, die da sind, das habe ich alles schon erläutert. Was ich jetzt in Bernd zeige, nur um das Thema jetzt irgendwie abzuschließen und das, was ich vorher genannt habe, ihm aber auch jetzt mal bildlich noch kurz darzustellen, aber auch nur, weil wir da halt jetzt gerade eben dran waren. Die Sachen, die er jetzt zum Beispiel verkackt hat, hier, das hier war das Target, was jetzt der CIA-Agent gezeichnet hat.
Ist das eine Kerze oder eine Dynamitstange?
Ein Firecracker. Das hat er extra dazu geschrieben.
Okay, also ein China-Böller oder so.
Ja, genau, in Richtung, ein China-Böller, genau. Ja,
also ist ein Zylinder mit einer Lunte oben und die brennt, ja. So.
Das ist das Bild, das er gezeichnet hat.
Und das, ja, war die das, Aufgabe. Ist, das hat der Agent gezeichnet.
Das hat der Agent gezeichnet. Unten, ja, steht dann quasi das Target immer dran.
Ja.
Und das war die Aufgabe, die er zum Beispiel nachzeichnen sollte. So. Jetzt hat er zum Beispiel einen schlechten Mensch gezeichnet, der in die Luft schießt. Dann hat er hier irgendwie was Komisches gezeichnet. Und hier hat er links eine Trommel gezeichnet für eine Lautstärke. Das hat er dann irgendwann verworfen, hat ein neues Blatt aufgemacht, wo er sich ziemlich krass auf die Trommel fixiert hat. Wenn, ja, du jetzt aber die Trommel anschaust, gedreht, sieht sie mit dem Zylinder relativ nah, ja, aus, ja, wie der, ja, Böller. Ja. Und wenn du draufschlägst, dann gibt's auch ein, weißt du,
ja,
das ist so die Situation, die man da halt hineininterpretiert. Das war schon das andere Bild. Damit waren die aber nicht zufrieden. Da haben sie gesagt, das ist so, okay, das ist aber nicht Bestand. Er hat nicht gewusst, was der andere gemalt hat.
Das ist richtig.
Ja. Ist auch okay.
Ja.
So, und jetzt kommen wir hier zum Beispiel zu der Weintraube. Das war jetzt so das Target. Das ist das, was der CIA-Agent gezeichnet hat.
Okay, also so nicht eine Weintraube, sondern so ein, wie heißt denn das?
So eine Rebe.
So eine, ja, ja, genau. So wie man es kaufen kann.
Ich glaube irgendwie 28, ich habe es mal gezählt gehabt. Oder
so. Ja.
Ich habe es gezählt, weil, und das ist das Krasse, das ist, was Uri Geller gezeichnet
hat. Nein, Alter.
Und es sind auch 28.
Nein. Der hat, also ja, ich sehe jetzt gerade das Bild, ich sehe das Bild vom Agenten. Der Markus, ja, hat mir gerade das Original gezeigt vom Agenten. Und jetzt das Ding vom Uri Geller, das ist, also ich kann dir jetzt nicht sagen, welches von wem war. Ja, klar, jetzt ist es in einer gewissen Reihenfolge. Ja. Wenn du mich jetzt aber nach 5 Minuten nochmal fragst, wer hat es was gezeichnet, ja, könnte ich dir nicht mehr sagen, was war das Original, also weil es, ja, sich so ähnelt.
Ja.
Hör auf.
Und das war jetzt zum Beispiel so Tag 1, wo er abgeschirmt, also so gemäß Protokoll abgeschirmt in einem Raum saß und er hat es nicht mitgekriegt, was,
ja,
der andere gemacht
hat. Ja.
Und das muss ich jetzt glauben. Und dann muss ich sagen, okay, das ist krass.
Ja, vor allem, das ist ein offizielles Dokument von CIA.gov.
Genau. Jetzt wurde der...
ein Mordsbericht. Ihr macht euch kein Bild. Wie viele Seiten sind denn das?
30 insgesamt.
So, jetzt wird's lustig.
Und das finde ich jetzt aber interessant.
Jetzt wird's gruselig. Jetzt kriege ich Angst.
Ja, jetzt wird's echt interessant, weil jetzt kommen wir dahin, dass er ja nicht einfach nur nachzeichnet. Das war dann auch das Fazit nach, ja, dem Bild.
Ja.
Der CIA-Agent hat den Teufel gezeichnet. Er hat, ja, eine Person gezeichnet, die einen Dreizack in der Hand,
ja,
hat.
Ja, eine Person mit zwei Hörnern, mit einem Dreizack, mit einem Schwanz, mit so Spitze hinten dran. Und hat auf das Papier auch noch draufgeschrieben, Teufel.
Ja.
So.
So, und jetzt kam Uri Geller. Und der schreibt in die Mitte, macht das so eine Art Kreise, schreibt Gott. Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst.
Ja, ja, Gott.
Gott, Church, Sonne, das kann ich nicht entziffern.
Heißluftballon oder sowas.
Sonnenblume, eine Treppe.
Ja.
Verwirft das Ganze, geht auf eine komplett andere Richtung, malt einen Apfel mit einem, finde ich interessant, dass er es gemacht hat, Apfel mit, daneben, also total abgefahren, ne? Damit, ja, konnte irgendwie, er konnte, der Begriff war, glaube ich, zu viel.
Ja.
Ja. Und hat dann aber dann auf der dritten Seite,
Alter,
dann das gezeichnet.
Eine Erde mit irgendwie dem Tor zu irgendwas, was leuchtet, und dann aber einem Dreizack.
Verrückt. Hat er auch nicht bestanden, aber das finde ich krass.
Ja. Ja, scheint irgendwie gruselig, oder? Gell?
Voll.
Ich weiß nicht, wie ich heute Abend schlafen kann, ey. Ohne Scheiß. Das ist ja brutal.
Genau, und damit, also das ist so jeder Tag irgendwie, das ist auch was, wo jetzt so die anderen Tage war, wo er relativ schlecht abgeschnitten hat. Ja. Wobei, da kannst du jetzt selber, das ist so eine Interpretationssache, kannst du jetzt selber entscheiden, ob das die vorderen, die waren für mich jetzt auch nicht durchgefallen. Das war halt eine 3 anstatt irgendwie eine 1 oder sowas.
Ja, ja, Schuhen, ja. Ja, wobei die Weintraube waren eine 1.
Die waren eine 1,
war eine Klappe. Volltreffer.
Jetzt hast du hier dieses Pferd. Ja, das hat Uri Geller gezeichnet, das Pferd. Das Target war...
Van Kamel.
Van Kamel.
Eieiei.
Und wo er dann auch schlecht abgeschnitten hat, das war hier diese Brücke. Das war das Ziel, Target. Das, ja, war das, was er zeichnen das sollte.
Golden Gate Bridge mäßig.
Mit, ja. Und dann hast du hier quasi die Schiffe und da hinten hast du was, was man irgendwie nicht identifizieren kann. Und das hat er gezeichnet und hat es dann abgebrochen, weil er gesagt hat, irgendwie, also er hat da keinen Bezug oder er kriegt da keine,
ja.
Er kriegt nichts hin.
Wobei selbst das sieht aus wie eine Brücke. Ja. Also ein Bogen, der über irgendwas drüber geht.
Ja, genau.
Krasser Scheiß.
Aufgrund von diesem Bericht haben wir jetzt, wie gesagt, dann eben halt das Project Stargate. Das hat er auch 1:1 getroffen gehabt. Das war, keine Ahnung, warum da Uri Geller unten dran steht, weil das war eigentlich das Target. Vielleicht hatte der den irgendwie verarschen wollen, dass der da irgendwie was weiß ich was gemacht hat. Der Agent. Auf jeden Fall, letztendlich ging es um dieses, um den Vogel.
Ja, einen fliegenden Vogel.
Und das hat Uri Geller gezeichnet. Und
Uri Geller zeichnet einen fliegenden Vogel. Ja. Sogar in der gleichen Richtung, also so nach oben wegfliegend schauend. Ja. Ja, brutal.
Und das war, ach so, das war der Drache, den ich vorher erwähnt habe. Das war das Target und das war quasi der am Computer dann quasi abgespeicherte Entwurf, den der CIA-Agent gemacht hat hier. Und das war das, wo
Ach, hör auf. Der malt echt so einen Drachen mit so einem ausgesteiften Kreuz in der Mitte.
Ja.
Ja, okay. Ich hab genug Beispiele gesehen.
Ja. Und also ich finde, also das war dann schon, also wenn du dir das so ein wenig durchliest und wenn du das anschaust, also ich fand das schon, das war schon was bemerkt. Ich fand es nicht erklärbar.
Ich kann mir jetzt gut nachvollziehen, dass wenn da mal drin steckst, dass dann mit der Recherche nicht mehr so schnell aufhörst.
Ja?
Ja, ja.
So, ich würde mal dieses Thema Uri Geller abschließen. Ich würde auch beim Remote Viewing, wir können uns noch kurz eine Pause gönnen und uns den anderen Typ 2 Minuten, 3 Minuten anschauen.
Ja, der macht aber das Gleiche, oder?
Ja, der macht das Gleiche.
Ja, dann, nee.
Jetzt müssen wir uns die Frage stellen und das ist was, wo ich ja dann irgendwann die letzten 1-2 Wochen dann mir gedacht habe, kriege ich eigentlich noch ein Bier?
Was glaubst du denn?
Glaub ja.
Habe ich noch ein Bier im Kühlschrank?
Warte.
Mach mal Remote View, was noch bei mir im Kühlschrank ist.
Ich sag, ganz unten sind 3 liegende Flaschen.
Warte. Schauen wir doch mal. Es sind mehrere liegende Flaschen.
Aber 3-4 Flaschen. Aber 3-4. Sehr gut.
Naja, würde ich jetzt auch keine 20 Millionen investieren, dafür, dass es ein halber Treffer war.
Oh je. Herzlichen Dank.
Das hast du dir verdient.
Danke, danke.
Schon allein für deine Recherchearbeit. Wir bleiben einfach drauf, gell? Ich schneide hier nichts.
Ja. Jetzt wird es irgendwie abgefahren, glaube ich.
Ach, jetzt wird es abgefahren.
Und jetzt kommen
wir. Bisher war alles so welterwundermäßig nachvollziehbar.
Jetzt muss ich ganz hoch an mein ChatGPT-Protokoll, weil wie ich gesagt, die hat mir dann irgendwann nicht mehr keine Notizen mehr gemacht. Also ich habe mir gesagt, ich nehme mein ChatGPT-Protokoll. Ich habe, will das auch nicht irgendwie jetzt groß verheimlichen dann, woher ich das, warum ich dann irgendwie weil. Man guckt ziemlich viele Videos an. Und ich habe mir während dem Anschauen, ich habe jetzt ungelogen 30 Stunden YouTube-Material oder so ist mir reingezogen. Das ist kein Scheiß.
Die am besten recherchiert und vorbereitetste Folge ever.
Ich glaube auch.
Das würde er niemals toppen können.
Ich bin teilweise, und das war schon Markus in Gefahr, ja, ich bin auf dem Laufband gewesen, ja, hatte dann auf meinem Beamer hier 1,5 Stunden YouTube-Doku drin. Und wenn dann was war, wo interessant war, ja, bin ich vom Laufband runtergesprungen, um mir zu notieren, auf welcher Minute.
Oh.
Um dann wieder aufs Laufband zu springen, weißt du, aufs laufende Laufband zu springen, Wahnsinn.
Unschätzbar.
Ich sag's dir.
Also, Hochachtung. Ja,
schön,
wenn Elden Ring durchzockt hat.
Wir kommen jetzt zu dem Punkt, den ich, also, ja, es gibt viele Punkte, die wir nicht verstanden haben, wahrscheinlich. Ich versuch's einfach mal zu erklären, okay?
Gib dein Bestes.
Ich hab jetzt ein Video, ich habe jetzt ein YouTube-Dings angeschaut und da war dann in so einem Nebensatz erwähnt, dass es RNGs gibt, Random Number Generator, die Zufallszahlen generieren.
Man kennt es
beim Lotto.
Random Number Generator.
Ja. Man kennt es beim Lotto.
Ja.
Man kennt es bei ganz vielen Casino-Geschichten und sowas.
Ja.
Was ich nicht wusste, ist, dass RNGs dazu verwendet werden, auch random, wie soll ich sagen, Frequenzen aufzunehmen. Also egal, was irgendwo ist oder sowas, das wird aufgenommen. Ich habe versucht, dieses Prinzip hinter dem Ganzen irgendwie nachzuweisen. Ich habe versucht, das in einer erklärlichen, für mich verständlichen Weise hier so darstellen zu können, dass man es versteht. Ich muss jetzt ehrlich aber zugestehen, ich habe es nicht verstanden. Deswegen muss ich mich jetzt einfach nur auf was irgendwie, ja, auf was verständigen wir uns jetzt? Wir nehmen jetzt einfach nur das an, dass es ein Medium gibt, das Frequenzen oder irgendwas aufnimmt, ohne dass wir jetzt aber irgendwie eine Einheit dahinter setzen können. Lautstärke, Dezibel, weiß der Geier was. Mhm. Ich muss jetzt tatsächlich, und das ist was, wo mich ein bisschen ärgert, es gibt Ausschläge bei gewissen Aktivitäten. 9/11 gab es auf der ganzen Welt von diesen Generatoren, sind Frequenzen aufgenommen worden. Der Tod von Lady Diana sind
Frequenzen aufgenommen worden. Von diesen, wo stehen die Geräte? Wer hat denn die? Das sind, warte jetzt, ganz, ganz kurz. Das ist jetzt, weißt du, ich muss das ja immer so, ich versuche das jetzt so zu verdeutlichen, dass es vielleicht, du versuchst gerade zu erklären, aber es fällt dir schwer. Ich versuche jetzt ein Beispiel dir zu nennen, bildlich. Mal um, Ghostbusters.
Ja.
Die haben doch immer dieses komische Gerät da.
Ja.
Mit diesen zwei Stäben. Und immer wenn die quasi so Ektoplasma oder so Geisterenergie wahrnehmen, dann schlägt doch das aus. Also die können ja messen, dass irgendwas abgeht. Und du behauptest oder du sagst jetzt, es gibt Geräte.
Elektromagnetische Wahrnehmung.
Genau. Ja. Aber Geräte, die messen können. Was können die messen?
Okay. Ich erzähl, oder ich will versuchen.
Jetzt passiert gleich was.
Ja, richtig.
Aber, weißt, es passiert immer irgendwas.
Grad. Ja, ist richtig.
Ja? Irgendwo kackt gerade eine Kuh.
Passiert ja was. Ich versuch's. Ich habe eine Dokumentation angeschaut über.
Warte.
Ja.
Darf ich nochmal?
Ja.
Sind die in der Lage, diese Geräte? Guck mal, jetzt passiert sowas wie 9/11 oder es passiert sowas wie Lady Di. Sind zwei sehr gute Beispiele. Mhm. Der halbe Globus, der Industrienation, die irgendwie über fortschrittliche Technologie verfügen, sitzen gebannt vom Fernseher oder am Radio oder an sonst was. Ja. Sind diese Geräte quasi in der Lage zu messen, was die Betroffenheit der Menschen? Also, ich erinnere mich zum Beispiel heute noch dran, wie 9/11 damals war. Ich war da noch unterwegs, bin dann heimgekommen und dann kam mir Peter Klöppel, RTL und sowas alles. Verstehst du?
Ja.
Also, oder hier hier der Tsunami da in Sri Lanka. Das war auch so ein Ding.
Ich habe bei diesem Bericht, ich habe fünfmal zurückgespult und bin nicht drauf gekommen, auf was die raus wollen und wie sie das messen. Ich habe dann irgendwann, keine Ahnung, einen Tag später oder so weiter, hatte ich meine Dokumente. Ich habe das dann wieder verworfen auch, ja, weil ich mir gesagt habe, okay, ich kann das nicht nachvollziehen, ich bringe das hier nicht.
Ja.
Habe das dann wieder verworfen.
Aber du traust dich jetzt
gerade. Hab dann, ja, aber wir kommen auch noch drauf. Ich weiß es nicht, vielleicht, ja. Weil halt eben, ja, das am Schluss ist dann das, auf was ich ja eigentlich, das ist brutal. Ich habe dann eine Dokumentation gesehen über Vögel in der Karibik. Oder in Florida, sagen wir jetzt mal. Drossel in Florida. In der Nähe von Florida. Ein Mann hat ganz arg viele Drosseln in seinem relativ großen Garten. Jetzt fragt sich jeder, was ich für Dokumentationen anschaue. Das Interessante war bei der Dokumentation, dass der Typ sich irgendwann gefragt hat, okay, das ist jetzt ein Zugvogel. Sag jetzt mal, wo fliegt denn der überhaupt hin? Hat dann 2, 3, 5 Drosseln bei sich im Garten gefangen genommen mit so kleinen Netzen und hat denen so kleine Rucksäcke verpasst, total süß, wo er nachvollziehen kann, wo die überhaupt hinfliegen. Was ihn interessiert, fliegen die nach Argentinien, fliegen die nach Brasilien? Hat ihn einfach interessiert. Fand ich auch interessant. Mhm. Er hat dann rausgefunden, nicht nur wo die hinfliegen, und es ist jetzt auch mal völlig egal, wo die hinfliegen. Das Interessante an dem war, es waren über mehrere Jahre der gleiche Vogel oder die gleichen 5, 6 Vögel, die er hatte. Wann die losgeflogen sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, woher weiß ein Vogel, wann schlecht Wetter ist? Und wie weit vorher weiß der das?
Ja, der merkt ja auch, dass die Tage kürzer werden, dass die Blätter sich verfärben.
Ich habe das alles hier, der gegenüber vom Luftdruck, Empfindlichkeit und so weiter.
Ja, also da gibt es ja wahrscheinlich schon.
Wann ändert sich aber der Luftdruck? Als Beispiel,
warum. Woher weiß denn ich, dass ich morgen einen Pullover anziehen muss und nicht eine kurze Hose? Ja.
Also. Es gibt da tatsächlich viele Erklärungen, die haben mich aber alle nicht befriedigt, weil es genau um diesen einen Punkt geht, wann die Vögel losfliegen. 2018 war das schlimmste Hurricane-Jahr in Florida. Die letzten, was weiß ich, 20, 30, 50 Jahre.
Ja, ja.
Die Vögel sind anstatt, was weiß ich, im Juli anstatt im September oder August, sind die bereits im Juni, haben die das Gebiet bei dem verlassen.
Mhm.
Und 2 Monate später war die schlimmsten Hurricanes eigentlich dort so.
Ja, ja.
Er hat es danach, er hat dann quasi, da ist es ihm aufgefallen, dann hat er so die Jahre davor getrackt und dann hat er gesehen, dass dann, wenn Die schlimmsten Wetterereignisse, die vorgestanden sind, sind die Vögel früher weggeflogen. Mhm. Das stellt sich die Frage, woher weißt du das?
Hast du oft auch bei Filmen oder so.
Ja.
Also das so, dass irgendwie dir verdeutlicht wird von wegen, also zum Beispiel, jetzt gehen sie irgendwie in den Wald und auf einmal hört man keine Tiergeräusche mehr oder sowas. Das ist ja oft so das Anzeichen in so Filmen, oh, jetzt passiert gleich was, weil die Tiere ja diesen quasi sechsten Sinn oder den animalischen, was auch immer, Triebsinn haben, dass die andere Wahrnehmung haben als wir.
Und wie beschreibe ich den und warum machen die das alle? Weißt, warum ist das was, wo ist es ist ja jetzt nicht nur diese Drossel bei ihm im Garten gewesen, das waren wahrscheinlich die Drosseln in halb Florida, die das gemacht haben. Mhm. Und das war dann irgendwann, wo ich mir gedacht habe, okay, wir müssen jetzt irgendwo aber jetzt in eine Wissenschaft gehen, weil jetzt verlassen wir die Wissenschaft. Jetzt gehen wir ja in jetzt gehen wir so in sowas, wo wir nicht erklären können.
Ja, aber hat das noch keiner untersucht, woher der Vogel weiß, dass er jetzt in den Süden fliegen muss?
Also es gibt Wahrnehmung über Infraschall, es gibt Veränderungen in der Luftfeuchte, in der Windrichtung, das sind alles Erklärungen dafür. Aber das ändert sich nach meiner Denkweise nicht 2 Monate früher.
Das weißt du ja jetzt aber
nicht. Ja, weiß ich nicht.
Weil du kannst es ja selber nicht spüren oder messen. Oder? Also, der Vogel kann das ja offensichtlich, oder?
Der kann es. Der Hai kann es. Die Schildkröte kann es. Es wurden auch Tests mit den Vieren gemacht. Es wurden dann, du kannst es ja beeinflussen. Du kannst du kannst die Pole umstellen oder sowas und dann schwimmt die Schildkröte in die falsche Richtung und so weiter. Das kannst du ja alles machen. Haben die auch ja alles gemacht. Das finde ich ja so hochinteressant. Aber mit was macht es die Schildkröte? Weißt du, woher nimmst du das? Das ist sowas, wo man nicht erklären kann. Also natürlich, die Schildkröte weiß es, dass sie jetzt in die andere Richtung schwimmt, schwimmen muss, weil sie das umgedreht haben. Juckt's die an der Stirn? Ist das was komplett Banales?
Ah, ich glaube, das ist Biologie.
Piepst im linken Ohr so lang, bis du dann weißt, was.
Ja, auch falsche Richtung.
Also um es irgendwie noch irgendwie natürlich abzukürzen, ich habe natürlich Erdmagnetfeld, also Magnetometer, Elektroden, Satellitenmessgeräte und so weiter, habe ich alles natürlich dann durchlaufen lassen. Und okay, ich habe dann über massenpsychologische und soziale Ereignisse weiter nachgefragt. Das ist vielleicht interessant zu wissen. Einige Forscher untersuchten, ob kollektive emotionale Zustände, auf das wollte ich vorher raus, das war das mit Diana und 9/11. So, also es gab Forscher, die haben das untersucht, ob emotionale Zustände von Menschen während globaler Großereignisse wie Naturkatastrophen und so weiter, ob das quasi in einem messbar elektromagnetischen Feld steht. Also wir sind alle über was bestürzt und dieser Effekt
ist messbar
in einem elektromagnetischen Feld. Ich kann dir aber nicht die Einheit sagen, ich kann nicht das Gerät
sagen. Ja, klar. Ja, aber es ist ja irgendwie, gemeinsame Trauer, gemeinsame Angst, gemeinsame Freude, wir sind Weltmeister, wie auch immer.
Es gibt einen Namen.
Messbare Emotionen. Genau.
Das ist krass. GCP, Global Consciousness Project. Okay? Dieses Projekt untersucht, ob Zufallszahlengeneratoren, das, was wir eingangs vorher kurz erwähnt hatten, während weltweiter Ereignisse, zum Beispiel 9/11 und so weiter, Anomalien in ihrer Ausgabe zeigen, die auf einem Zusammenhang zwischen globalem Bewusstsein und elektromagnetischen Feldern hinweisen könnten. Soweit verstanden? Mhm. Und das war der Punkt, wo ich dann irgendwie das war jetzt was, wo mich jetzt zufriedengestellt hat, dass es dort was gibt und das hat einen Namen. Mhm. Also jetzt mal das, was die Tiere vorher alles gemacht haben, das sag ich jetzt mal weg. So, das war jetzt so der Punkt, wo ich angegriffen habe. Das hat mich jetzt tiefer interessiert. Ja. Da habe ich gesagt, okay, hau mal mehr raus zu dem Punkt. Ja, und der Zusammenhang zwischen massenpsychologischen, sozialen Ereignissen und elektromagnetischen Feldern ist faszinierend, aber auch kontrovers, weil wir gehen jetzt dahin über zu untersuchen, ob kollektive menschliche Emotionen oder Bewusstseinszustände messbare physikalische Auswirkungen haben. Und das zu erforschen in der globalen Psyche, in der globalen, über eine Welt, wie willst du das machen? Hm. Du gehst über die Physik, du gehst über die Naturphysik, du gehst quasi über Punkte hinaus, weil du hast dann nicht mal eine Einheit dafür. Das ist das, was ich vorher irgendwie erklären wollte, wo mir die Worte gefehlt haben. Zusammenfassend bin ich gelandet und deswegen erinnerst du dich ja vorher daran, wo ich gesagt habe, Marvel. Was war zum Beispiel bei die letzte Phase, Phase 4?
Ja, kann sein.
Loki und sowas?
Ja.
Um was ging es da so?
Ja, das Loki, boah, das war für mich schon fast zu verkopft und zu kompliziert. Das war ja mit dieser Zeitpolizei und den verschiedenen parallel laufenden Zeitstrahlen und Realitäten und Multiversen und dass man die in Ordnung bringen muss oder unter Kontrolle halten muss.
Ja. Die.
Aber es war ja ein Comic. Das gibt's ja nicht.
Ja, genau, gibt's ja nicht. Wenn jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, dass so die in den letzten 100 Jahren die größten Physiker der Weltgeschichte, der ist ganz schön laut, ne?
Das ist physikalisch nicht erklärbar, warum der Kühlschrank so laut ist.
So, ich schmeiße es einfach mal Einstein, Bohr, Heisenberg und so weiter alle mal so in den Raum rein, ja? Wenn ich jetzt sagen würde, dass die vor 100 Jahren über sowas diskutiert haben, oder vor 70 Jahren über sowas diskutiert haben.
Was? Parallele Realitäten?
Multiversen.
Multiversen.
Wäre das für dich, also würdest du jetzt sagen, so okay, der Typ, der mir gegenüber sitzt, ist, was ist mit dem los?
Nee. Weil ich, also ganz ehrlich,
ja.
Das hat sich ja nicht Stan Lee alles ausgedacht.
Genau.
Verstehst? Ja. Das kommt ja irgendwo her. Also da gibt's ja irgendwie eine Grundlage. Bloß, sag mal, wir haben halt in der 10. Klasse mit Physik aufgehört. Mhm. Aber das hat ja logischerweise, wie du es gerade gesagt hast, irgendeiner schon mal draufkommt, dass er Atome spalten kann oder sowas. Ja, also, ja. Weißt du, wie ich meine? Und von dieser, das gibt ja eine Wissenschaft, von der haben ja mir gar keine Ahnung. Ja?
Ja.
Letztens habe ich einen Podcast gehört, da ging es drum, wir leben im Jahr 2024. Wenn wir jetzt ins Mittelalter zurückreisen würden, wären wir ja die krassen Ficker. Stimmt doch gar nicht. Könntest du irgendwas?
Könntest gar nichts.
Du könntest gar nichts. Ja. Du könntest
den Wald überleben.
Du könntest keine Taschenlampe erfinden.
Ja.
Oder keine Batterie. Du weißt, das gibt's halt, aber du weißt nicht, wie es funktioniert.
Ja.
Und diese ganze Comic-Geschichte mit Multiversum und Quantengeschichten und Quantumania und Miniaturwelt und was, das hat sich ja nicht der Stan Lee alles erdacht, sondern da gibt's ja garantiert, der hat sich ja inspirieren lassen. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich bei dem Punkt, wo du bist. Also ja. Wenn da so ein Einstein irgendwann mal E gleich MC Quadrat oder sich sowas ausdenkt oder wahrscheinlich auch Quantenschichten.
Und das fand ich so interessant dann in meiner Recherche, dass ich irgendwann genau dort land.
Du hast auf Astralreise,
ja.
Hast du begonnen,
hab ich begonnen
und bist jetzt bei Albert Einstein, ja. Wie er die Quantentheorie erforscht.
Ja.
Das ist die krasseste Folge ever.
Und ich habe ohne Witz.
Und darauf haben wir 5 Jahre lang hingearbeitet. Das ist Phase 1 von ZDP. Das ist heute Endgame ZDP.
Ab da geht's dann richtig krass ab. Ich würde kurz zusammenfassen. Remote, also auf was ich jetzt insgesamt, jetzt kommen wir ja zum Ende zu, auf was ich ja immer hingespielt habe. Ich habe ja irgendwann angefangen in meinen Recherchen ein eigenes Bild zu entwickeln, wie sowas möglich ist. Wenn ich es glaube oder wenn ich es für bare Münze nehme, dass Remote Viewing möglich ist, dann muss ich daran irgendwie was Erklärbares finden. Es gibt es und halt, ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt sagt, so funktioniert's. Ich kann es nicht.
Ja.
Aber ich muss das Ganze so interessant gestalten, dass ich sage, okay, ich muss ja zumindest so erwachsen sein, dass ich ein Fazit ziehe. Und ich muss ja zumindest, ich denke ja was dabei. Und ich bin jetzt mal so frei und lass meinen Gedanken einfach nur, ich traue mich,
die
jetzt
Gedanken sind frei.
So. Wir haben über das GCP vorher gesprochen, ja, dass es ein globales Bewusstseinsfeld gibt. Das nachgewiesen bei Vögeln, Fischen und so weiter funktioniert. Die bedienen sich bei sowas Ähnlichem, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt was, das hatte ich vorher nicht erzählt, weil ich das bis dahin jetzt irgendwie, ich wollte das ein bisschen noch so als Backup, ich wollte es nicht verraten. Es gibt ein CIA-Dokument, wo natürlich auch ein Protokoll, kein Protokoll, es ist ein Dokument, in dem niedergeschrieben wird, wie es funktioniert. Also die Erklärung, wie sowas funktionieren soll. Die Behauptung, die These, die Theorie, wie auch immer.
Was funktioniert?
Wie Remote Viewing funktioniert.
Okay.
Da gibt es eine Skizze.
Die ja. Das, was der Christian, genau. Rotz da erzählt hat mit das, Stufe was, 1, 2, 3, 4.
Ja, und das, was
die haben eine Anleitung haben, dafür.
Und das, was die quasi dann, genau. Ja, und, ja. Und dann mussten die ja auch irgendwann, also das, was ich ja jetzt hier innerhalb von 2, 3 Wochen gemacht habe, ist ja klar, dass ich ja auch irgendwann zu einem Fazit kommen muss. Und das, was die ja dann über Jahre erforscht haben, ist ja auch klar, dass die irgendwann ein Ergebnis vorlegen müssen. Ja. Und es ist das total logisch, dass egal, wem die das präsentieren, der fragt ihn, wie funktioniert denn das?
Ja.
Und dann musst du dem ja sagen, ob der dich danach für verrückt hält oder nicht, ist es eine andere Geschichte, weil du es nicht beweisen kannst, aber um es jetzt auch nicht in die Länge zu treiben, es geht darum, und jetzt wird es tatsächlich abgefahren, diese Informationen, die du hast, die ich habe, die ganze Menschheit irgendwo hat, die wird irgendwo gesammelt. Die ist in einem magnetischen Feld gespeichert, wie auch immer. In der Wolke, sagen wir mal in der Cloud.
Ah, deswegen heißt es so.
Sprich, um es jetzt mal auf ein Beispiel runterzubrechen, die Wissenschaftler, die jetzt in Russland in der Militärbasis gearbeitet haben, die haben Informationen, indem sie ja was gesehen haben, was gehört haben, was gemacht haben.
Du willst nur sagen, es gibt ein globales Bewusstsein.
Ja. Und das wird quasi wo abgespeichert und andere, und wenn du halt die Möglichkeit hast, den Zugang zu holen, in dem Fall macht es jetzt der Remote Viewer, der holt sich die. Ist tatsächlich in dem Dokument so beschrieben als eine Cloud.
Ja, ja,
du
zappst
es an, du holst dir die
Informationen. Ich grinse gerade nicht, weil ich glaube, du denkst schon die Kacke gerade aus.
Nee, das ist tatsächlich in dem Dokument so oder so ähnlich beschrieben. Also ich habe es jetzt nicht natürlich eins zu eins wiedergegeben, das ist die Interpretation von mir.
Also da steht jetzt auch drin, dass wir jetzt hier unten sitzen, heute Abend hier und aufnehmen. Ja. Falls es jemanden interessiert, könnte er es da drin abrufen.
Als Beispiel, ja. Irgendjemand gibt jetzt ein mackeltes Satellitenbild von deinem Haus und sagt, was ging da am heutigen Tag ab.
Ja.
Dann schreibt er sein Remote View im Grunde, die saßen im Keller und haben eine Podcast-Folge aufgenommen.
Ja, über Remote View. Ja. Grüße, Magel.
So. Wenn er bis dahin noch und wenn er bis dahin
spionier noch dabei uns war, nicht. Ja.
So, jetzt haben wir die Erklärung vom Remote Viewing. Jetzt weißt du auch, warum ich vielleicht irgendwann mal auf das andere Feld übergegangen bin mit dem GCP. Sprich, dieses Bewusstseinsfeld, wo man anzapfen kann.
Ja.
Was es gibt, ja, aber was noch nicht so weit erforscht ist, dass man sagen, man kann da nichts Handfestes tun. Es ist auch alles Theorie. Und jetzt kommen wir, jetzt machen wir den dritten und letzten Punkt auf. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich ja vorher gesagt habe, mit den Parallelwelten und sowas. Wo es jetzt tatsächlich abgefahren ist, wie komme ich auf das Ganze? Du hast vorher Albert Einstein gesagt, Relativitätstheorie hat er erfunden, hat dafür einen Preis bekommen. Er hat damit ermöglicht, dass wir das Universum verstehen in der normalen Naturphysik. Wir können berechnen, wir können Materie berechnen, wir können Teilchen berechnen und sowas. Also das hat ziemlich viel ermöglicht. Viele Forscher haben das ja sofort genommen und haben das dann multipliziert und da sind dann ganz arg viele Theorien entstanden. Eine Theorie, und die ist von Bohr und Heisenberg, ist die Kopenhagener Interpretation. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Oh je, echt, ich bin so gespannt.
Ich auch.
Du auch, okay. Ich muss kurz mein Handy nehmen, einfach nur, weil da so ein paar Sachen drinstehen. Also ich könnte jetzt mit Max Planck und so weiter anfangen, aber das überspringen wir alles, weil es einfach zu viel ist. Die Kopenhagener Deutung.
Aber schon leicht autistisch, was du hier vorbereitet hast. Die Kopenhagener Deutung.
Wir sind jetzt in der Quantentheorie.
Ja, sind wir. Ja. Ich habe gewusst, dass wir heute hinkommen.
Genau dort.
Ich habe geahnt, dass wir heute da noch hinkommen.
Das ist ein Feld und deswegen fand ich das so krass. Quantumania und so weiter, ne? Wir kennen es von Marvel.
Ja.
Und mir war das damals auch zu viel. Ich habe das dir auch immer gesagt, so diese Zeitsträhle und so weiter, das ist was, das gibt's, das war mir zu abgefreakt.
Ja, ja, ja.
Und jetzt lese ich in der Recherche.
Ja, vor allem, jetzt ganz kurz, gerade bei Marvel, du denkst schon irgendwann, ja, denen fällt nichts mehr ein.
Ja.
Aber die denken es halt immer weiter. Das Geisteskranke.
Ja,
es irgendwo.
So. Verrückt. Und dann landen die dort und dann machen die sowas.
Ja.
Zwei Punkte. Die Kopenhagener Interpretation von Bohr und von Heisenberg und die Viele-Welten-Theorie. Die Viele-Welten-Theorie, die ist nicht aufbauend, die ist, ja, ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich Physiker, die würden mich steinigen, wenn ich das sage. Die ist aufbauend auf die Kopenhagener Deutung. Was sagt die aus? Die beiden wichtigsten Interpretationen der Auswirkungen der Quantentheorie auf die Natur der Realität, ist ein bisschen schwierig geschrieben, sind die Kopenhagener Interpretation und die Viele-Welten-Theorie. Niels Bohr schlug die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie vor, die besagt, dass ein Teilchen, und darauf will ich jetzt raus, dass ein Teilchen das ist, was auch immer gemessen wird, zum Beispiel eine Welle oder ein Teilchen. Wen das tatsächlich interessiert, kann sich da einlesen, ist hochinteressant. Dass man aber nicht davon ausgehen kann, dass es bestimmte Eigenschaften hat oder gar existiert, solange es nicht gemessen wird. Es ist eine krasse Aussage, die es sagt, weil kurz gesagt sagt Bohr, dass es keine objektive Realität gibt, solange du sie nicht siehst oder misst.
Ja.
Also es gibt's nicht, dieses Ding. Und daraus ergibt sich das sogenannte Superpositionsprinzip. Habe ich davor noch nie gehört, ist aber anscheinend ein Begriff, der total häufig verwendet wird.
Klar.
Häufig. Und das besagt, dass wir zwar nicht wissen, in welchem Zustand sich ein Objekt befindet, dass es sich aber gleichzeitig in allen möglichen Zuständen befindet, solange wir nicht nachsehen, um dieses zu überprüfen. Ich hatte dir vorhin in unserer kurzen Pause gesagt, das war der Moment, wo ich zum ersten Mal Schrödingers Katze kapiert habe.
Ja.
Sag mir mal kurz Schrödingers Katze, einfach nur, was du drüber weißt.
Ganz, ganz arg wenig, weil das ist irgendwie das und das irgendwie so. Also das ist kaputt, aber auch nicht kaputt oder so richtig check ich das auch nicht. Da gibt's ja ganz viele Memes auch da dazu.
Ja, genau.
Mit diesem Teller und dem Geschirrschrank, der an der Glastür lehnt. Du siehst ihn, dass er eigentlich im Fallen ist, aber durch die Glastür wird er gehalten.
Genau.
Er ist eigentlich kaputt. Weil sobald du die Tür aufmachst, ist er kaputt, aber im Schrank ist er noch ganz. Also du hast ja quasi zwei Zustände. Aber ich keine Ahnung, ob das jetzt diese, ja, erklär du weiter.
Weil also das mit dem Teller ist einerseits, ja, kann man so sagen, aber dadurch, dass er durchsichtig ist, siehst du, dass er noch ganz ist.
Ja,
genau. Also ja, es ist tatsächlich bei Schrödingers Vergleich dazu, und der ist so anschaulich und so gut. Zunächst haben wir eine lebende Katze und setzen die in eine dicke Bleibox. Das ist das, was er gemacht hat. Oder was er halt bildlich darstellen wollte. Er sagt, wir nehmen eine lebende Katze, wir machen die in eine Bleibox rein und wir werfen in diese Bleibox eine Cyanidkapsel. Wir schließen die Box und ab diesem Moment wissen wir nicht, ob die Katze lebt oder tot ist. Wir wissen nicht, ob sie die Kapsel... Da geht es jetzt nicht um eine Zeit oder sowas, was jetzt viele irgendwie falsch in rein bin. Es geht tatsächlich um diesen einen Moment, wenn die Box zu ist und du dann denkst so, okay, was macht die Katze?
Ja.
Die Katze... Wenn sie die Cyanidkapsel genommen hat, ist sie gestorben, wenn nicht, lebt sie noch. Und da wir das nicht wissen, ist die Katze nach dem Quantengesetz sowohl tot als auch lebendig. Das ist das, was Bohr beschreibt. Bohr sagt,
es ist kein messbarer Zustand, also ist jeder
Teilchen
Zustand.
Oder Welle, man weiß es nicht, aber wenn du es jetzt messen würdest,
ja,
dann wüsstest du, ob es ein Teilchen oder eine Welle ist.
Ja.
Okay? Das will er damit aussagen.
Ja.
So, in welchem Zustand sich die Katze befindet, müssen wir dann mal aufmachen, wird die Überlagerung aufgehoben und die Katze muss entweder lebendig oder tot sein. So, das ist die Aussage vom Schrödinger. So, die zweite Interpretation der Quantentheorie ist die Theorie der vielen Welten. Und jetzt kommen wir zum Multiversum.
Jetzt wird's interessant.
Und jetzt wird's interessant, weil die besagt, dass sich das Universum eines Objekts in eine Reihe von Paralleluniversen verwandelt, die der Anzahl der möglichen Zustände entspricht, in denen das Objekt existieren kann. Ich mache kurz einen Break und sag: Im Vergleich zur Katze heißt es,
es gibt eine Realität, in der sie stirbt und eine Realität, in der sie nicht stirbt.
Genau. Du machst jetzt die Box auf und das ist das Krasse dran, du machst die Box auf, du siehst die Katze. Jetzt ist sie, wir sagen, die ist lebendig, aber in dem Moment gibt es ein Paralleluniversum, in dem sie aber auch tot ist. Mhm. Es gibt nicht diesen gemessenen Zustand wie bei Bohr, wo es aufhört. Es gibt auf einmal zwei Zustände, die der Anzahl der möglichen Zustände entsprechen, in denen das Objekt existieren kann, wobei jedes Universum einen einzigen möglichen Zustand des Objekts enthält. Sobald ein Potenzial für einen beliebigen Zustand besteht, darüber hinaus gibt es einen Mechanismus für die Interaktion zwischen diesen Universen, der es ermöglicht, dass alle Zustände auf irgendeine Weise zugänglich sind und dass alle möglichen Zustände auf irgendeine Weise beeinflusst werden. Und wer ist da der Befürworter dieser Theorie? Stephen Hawking und Richard, den anderen kennt man nicht, die gehören zu den Wissenschaftlern, die sich die Theorie der vielen Welten ausgesprochen haben. Die sagen, das, was Niels Bohr gesagt hat und Heisenberg diskutiert haben, ist nicht richtig. Die sagen, die viele Welten-Theorie ist wahrscheinlicher. Ich mache jetzt mal kurz einen Break und will mit dir darüber sprechen. Folgendes. Ich habe jetzt extrem krasse Beispiele anfangs genannt, wo die Leute dran zweifeln. Zum Beispiel, dass jemand etwas nachzeichnen kann, was ein anderer gezeichnet hat in einem anderen Raum.
Ja.
Da fangen wir momentan an, oder das sagen wir, das ist eine Scharlatanerei, das ist nicht prüfbar, das ist nicht messbar, das ist eine paraphysikalische Gesetze werden da nicht eingehalten, wie auch immer.
So, jetzt pass auf.
Und jetzt reden wir über
sitzt eine viele da Uri Greller, zeichnet.
Ja.
Der kann ja alles zeichnen.
Ja.
Aber in einer Realität zeichnet er halt die Traubenrebe mit den 28 Trauben.
Und da gibt es aber in dem Fall, wenn du jetzt die Theorie anwendest, wird es ja ganz, 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 ganz arg viele verschiedene Möglichkeiten und Universen geben, indem er was anderes macht.
Ja.
So, auf was will ich raus? Irgendwann wurde das Ding abgesetzt. Ich sag mal, in den 70er, 80er Jahren war übrigens der Moment, wo die Leute von der Kopenhagener Interpretation auf die Viele-Welten-Theorie umgestiegen sind. Also bei Forschern ist es ähnlich wie in sozialen Netzwerken heutzutage. Wenn da ein Cooler sagt, dass das richtig ist, wie zum Beispiel Stephen Hawking.
Oder Stan Lee.
Ja, genau, oder Stan Lee. Dann springen ganz arg viele drauf ja auf und sagen, okay, die fahren da in dem Schatten mit oder die bestätigen das oder die sagen, ja, das ist für die auch. Man bekundet damit, wie soll ich denn sagen, sein Respekt dem gegenüber, dass der... Und dann gehen andere Sachen in Vergessenheit. Ich habe ganz arg viele Gedankenspiele gemacht und die Theorie, die ich vorab gesagt habe, dieses Remote Viewing und dieses GCP, ist nur möglich, wenn die Kopenhagener Interpretation stimmt. Also wenn wir uns zwischen diesen zwei entscheiden müssten. Weil du in einem Multiversum viel zu viele verschiedene Möglichkeiten hättest, die viel zu viele Informationen liefern würden, dass diese Cloud oder dieses Wissensfeld eigentlich ja gar nicht stimmen kann.
Also du widersprichst jetzt Stephen Hawking.
Ja.
Das ist einfach mal ein Statement jetzt.
Ich will eher in Team Niels Bohr sein tatsächlich und Heisenberg.
Das sind aber coolere Namen.
Find auch.
Wobei Hawking schon.
Ja, Hawking, aber.
Ja, Niels ist kacke. Aber jetzt, okay.
Ich habe ja natürlich die Viele-Welten-Theorie, habe ich natürlich auch mit von ChatGPT dann mir beschreiben lassen und habe die Gemeinsamkeiten zu den zwei, also in Kopenhagen-Interpretation zu GCP und so weiter und zu Remote-Viewing und so. Yes. Und es ist tatsächlich, sagen, also die Wahrscheinlichkeit, die ist höher, mit der Kopenhagener Diskussion in die Theorie zu gehen.
Mhm.
Fand ich auch interessant. Ja, vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Also wenn ich jetzt Remote Viewing und die Kopenhagener Interpretation miteinander vergleiche, die Gemeinsamkeiten, dann ist es für das Remote Viewing einfacher, in einer Welt, sage ich mal, zu agieren, wo es keine viele Welten gibt, wo es keine Paralleluniversen gibt, wo du einfach sagst, es gibt diesen Zustand, diesen messbaren Zustand und das ist jetzt, sage ich mal, so dieser Endzustand.
Mhm.
Es entwickelt sich nicht ein paralleler Strahl, so wie man es von Marvel und so weiter jetzt kennt. Mhm.
Der Agent hat die Traube gemalt.
Genau.
Die Information ist in der Bewusstseinscloud.
Und die ziehe ich so. Und genau das ist auch, wo GCP und die Kopenhagen-Interpretation viel mehr Gemeinsamkeiten haben. Weil wenn Bewusstsein tatsächlich den Kollaps der Wellenfunktion beeinflusst, könnte dies auch das Ergebnis von GCP erklären. Also beispielsweise könnten kollektive Bewusstseinszustände zu messbaren Effekten in physikalischen Systemen führen. Das ist so diese große Ereignisse, wo dann ganz arg viele Leute auf dieses eine große Ereignis gehen.
Ja.
Und nicht, ich meine, wenn du jetzt so hast, wie viele Paralleluniversen hättest du denn bei so Naturereignissen gegeben? Wie viele Leute denn, was wäre denn passiert, wenn die ganzen Leute weiterleben, anstatt...
Ja, ja, klar.
Also das ist zumindest was, wo jetzt in mein Hirn nicht reingeht.
Ja, ja gut, das ist die ganze Folge geht in niemanden so.
Aber es war auf jeden Fall...
Ich bin gespannt auf das Feedback der zwei Hörer, die es bis zum Ende durchhalten.
Ja, bin ich auch gespannt. Bin ich auch gespannt.
Arne, ich zähle auf dich. Ich wette mit dir, der ist Experte auf dem Gebiet.
Das wäre geil. Das wäre super geil. Gibt... Oh ja, das gibt so total viele Punkte, die wir jetzt noch reinschmeißen können. Aber das machen wir nicht. Das wäre jetzt einfach zu viel.
Aber also das ist jetzt zumindest ein Versuch oder ein teilweiser Versuch, eine Erklärung. Du hast ja vorhin gesagt, die wollten nachweisen, ob jetzt das der Psi-Agent kann oder warum der das nicht kann.
Ja.
Aber gibt es dann Menschen, so wie jetzt den Uri Geller, die quasi für sowas empfänglicher sind? Oder was? Hat der selber mal erklärt, wie er es macht? Also versucht er sich in die Person reinzuversetzen, die er nicht kennt? Oder versucht er die Information irgendwo aus einer Bewusstseinswolke zu. Weißt, kennt.
Ja.
Hat er sich mal. Also kennt der diese ganzen Theorien? Also was hat der sich mit dieser Wissenschaft auseinandergesetzt, mit der Kopenhagener und so dem ganzen Zeug?
Das ist tatsächlich auch was, wo in dem CIA-Dokument drinsteht, mit der Wolke oder sowas.
Ja.
Und darum geht es auch tatsächlich. Also diese Informationen zu bekommen, ist gemäß den Aussagen von den Personen, die es machen, nicht so einfach zu steuern, wenn du keine Ahnung hast, weil du nicht weißt, ist das jetzt deine eigene Meinung? Also als Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel, ich habe ein Bild in meinem Rucksack. Und ich sage jetzt zu dir, du sollst mir jetzt sagen, was das für ein Bild ist. Dann würdest du, ohne da jetzt gezielt dein Bewusstsein zu verwenden, was dir jetzt in den Sinn kommt und das, was du gerne in meinem Rucksack als Bild hättest, auszublenden, würde dir jetzt im ersten Fall als Amateur oder als Kacknoob nicht gelingen. Du würdest zum Beispiel sagen, ich habe ein Bild von einem Mikrofon oder sowas drin oder von einer Bierflasche oder so, weil das so das Erste ist, was du hier siehst.
Ja, klar. Oder irgendwas, was ich mit dir in Verbindung bringen würde, was weiß ich.
Aber du würdest
vom Grillsteak oder irgendwie so, ja, was weiß ich.
Aber du würdest dich jetzt nicht drauf konzentrieren, was du als Eingebung kriegst oder als was dir als Bewusstsein da eingestreut wird.
Ja.
Wir können natürlich abschließend dieses Thema nicht klären, weil es niemand gerade kann.
Nee, wir haben ja auch bloß begrenzte Sendezeit.
Ja. ich wollte natürlich aber jetzt auch nicht irgendwie einfach nur was Langweiliges wiedergeben, was jeder im Internet findet. Ich wollte tatsächlich Zusammenhänge finden. Ich wollte auch Zusammenhänge finden zu Physikern, zu Menschen, die sich auch tatsächlich mit sowas beschäftigt haben. Umso mehr hat es mich auch verwundert, dass es genau die Personen sind, die sich mit sowas auch beschäftigen. Quantenphysik, viele Welten. Natürlich driftet man dann häufig auch ab in irgendwelche Ashoka, also das, was ich gerade beschrieben habe, als jetzt nicht Außergewöhnliches oder Gottgemachtes oder
sowas.
Also wenn du einfach nur mal eine Erklärung...
Es ist trotzdem willst, immer noch ein wissenschaftlicher Ansatz.
Es ist immer noch ein wissenschaftlicher Ansatz, den du zwar noch nicht... Ja, es ist halt schwierig. Es hört die Wissenschaft, wo die Wissenschaft aufhört, fängt ja irgendwo so eine Bewusstseinsebene auch an. Und dann kannst du es nicht irgendwie... erklären oder zu begreiflich zu machen, ist halt echt nicht möglich. Ist kaum möglich, weil du halt eben auch die Messgegebenheiten nicht hast. Du kannst es niemandem sagen oder zeigen. Und das ist dann halt eben heutzutage auch das Problem.
Es ist halt auch unvorstellbar.
Ja.
Also für unseren beschränkten
Geist
sowieso. Ja. Und wenn so ein Bohr oder Einstein da jetzt nicht... weiterkommisch und Messinstrumente entwickelt hat.
Also Bohr und Einstein muss ich echt, das würde ich auch noch irgendwie weiter hervorheben wollen heute, mir war das nicht bewusst zum einen, dass die ja so gute Freunde waren, dass die ziemlich viele öffentliche Diskussionen aber auch geführt haben, aber sich immer auf eine hochrespektvolle Art und Weise behandelt haben. Mhm. Die waren oft nicht der gleichen Meinung. Und es gibt mehrere öffentliche Kongresse, wo Einstein Bohrs Theorien in Frage gestellt hat. Es gab mehrere öffentlichen, irgendwann hat zum Beispiel auch Bohr gewonnen in seiner Argumentation und der Einstein hat ihn dazu einfach nur gratuliert.
Mhm.
Und diese Art und Weise, wie diese Wissenschaftler miteinander umgegangen sind, die ist so...
Das, was ich gerade sage, das können wir gerade nachvollziehen.
Das ist
weil so wir würden krass. Da jedes zweite Wort wäre für uns irgendwie, keine Ahnung. Das.
Und ich habe mir das dann irgendwann natürlich auch, wenn du dir dann, also klar, Einstein kennt jeder, Bohr kennt zwar auch jeder, aber ich fand die Aussagen von Bohr teilweise, ich fand die so sensationell. Ich habe mir ein paar Stück rausgesucht noch, die hätte ich mir tatsächlich für einen Abschluss auch einfach nur aufgehoben, weil ich fand das, also wenn du das, diese Interviews, die öffentliche Diskussion, die Gespräche, die sie miteinander geführt haben, Bohr hat zum Beispiel zu Einstein gesagt, also als nur als Beispiel von den Stern, den du da oben siehst, der leuchtet nur, wenn du hinschaust. Und damit haben die eine Diskussion eröffnet über die Teilchen, Wellenfunktionen oder so weiter. Die haben sich da gegenseitig ein bisschen getriezt, immer mit solchen Aussagen, aber immer auf eine hochrespektvolle Art. Und so Aussagen wie zum Beispiel Gegensätze widersprechen sich nicht, sondern ergänzen einander. Oder es gibt triviale Weisheiten, es gibt große Wahrheiten und so weiter. Das sind so Sachen. Ein bekanntes Zitat von ihm ist, wenn Sie von der Quantenphysik nicht verwirrt sind. Ach, das ist vielleicht ein Schlusszitat. Dann haben sie es nicht verstanden. Finde ich super geil, sowas. Ja. Ich habe das vorherige nicht zu Ende gebracht. Es gibt triviale Wahrheiten und es gibt große Wahrheiten. Das Gegenteil einer trivialen Wahrheit ist einfach falsch. Das Gegenteil einer großen Wahrheit ist auch wahr. Oh, und da Alter. Diskutieren die dran. Und das ist so krass und es ist so erstaunlich, aber. Die zwei haben mich richtig, also
ja. Dass ich auf die also zwei die absolute bin. Wahrheit ist ja, dass nicht bloß ich, sondern wahrscheinlich jeder, der die Folge hört, jetzt mal einen anderen Respekt für deine Rechercheleistung hier hat.
Ich hoffe doch.
Ja, also das wirklich Chapeau, Respekt. Ich habe mir gedacht, der kommt jetzt hier irgendwie mit so ein bisschen so Hokus-Pokus-Zeugs daher. Und aber dass du echt versucht hast, wissenschaftliche Zusammenhänge da irgendwie, wahrscheinlich hat auch, wie du gesagt hast, die Recherche von einem zum nächsten und dann, aber du musst ja trotzdem, sag ich mal, die Zeit und die Ressourcen investieren und dann dir vielleicht auch die Schlagworte und so weiter aufschreiben, dass du überhaupt den und den Pfad oder den und den Weg dann weiter recherchierst. Und wahrscheinlich macht es dann auch Spaß, wenn sich irgendwann mal der Kreis wieder schließt und du stolperst dann irgendwann wieder aufs Gleiche und kommst wieder aufs Anfangsthema zurück oder sowas.
Natürlich ist es eine Theorie. Das eine ist eine Randerscheinung, das andere ist irgendwie so, wenn eine Modeerscheinung mal gewesen ist, ist auch schon wieder ein paar Jahre her und wieder was, wo du jetzt halt übers Kino kennst und dass das so über 100 Jahre so irgendwie so einen Zusammenschluss finden kann. Ja. Natürlich ist es alles so ein bisschen weit hergeholt. Es wäre eine Erklärung für etwas, wo trotzdem nicht erklärbar ist, ohne zu sagen, dass es einfach nur Schwachsinn ist. Und ich glaube, dass sich heutige Wissenschaftler das oft nicht trauen. Wenn ich Wissenschaftler wäre, würde ich es mich vielleicht auch nicht trauen, sowas jetzt hier zu sagen, einfach nur, weil ich dann Angst hätte, meinen Ruf zu verlieren.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Deswegen ist es für mich einfacher, sowas mal rauszuhauen. Aber ich würde mir echt wünschen, dass die Wissenschaftler heutzutage sich, also man hat in dem Feld, das messbar ist, momentan ziemlich viel erschlagen. Und jetzt auf eine nächste Ebene zu kommen, muss man sich, glaube ich, was trauen. Und da gilt es dann halt eben, solche Grenzen wahrscheinlich zu überschreiten. Ob die dann richtig sind oder falsch sind, ist ja scheißegal, aber die Leute sollen sich es einfach trauen, auf eine respektvolle Art und Weise dann damit umgehen und dann aber auch einfach sagen können, okay, das, was ich da gemacht habe, war halt nicht richtig.
Was wäre, wenn unser Erbsenhirnverstand aber sein Limit erreicht hat in der Diskussion zwischen den Wissenschaftlern, die du gerade erklärt hast, und die nächsten Theorien wird uns die AI vorgeben und erst dann werden sie wir begreifen.
Sehr wahrscheinlich, glaube ich auch. Ich fand's ganz cool. Wenn irgendjemand irgendwelche Ergänzungen hat, wenn ich irgendwie einen totalen Bullshit gelabert habe und man kann, also über Remote Viewing brauchte mir nichts zu senden, da habe ich, glaube ich, alle Vor- und Nachteile die letzten 2-3 Wochen mir angeschaut und habe mich dazu entschieden, das tatsächlich so jetzt zu bringen. Beim Rest seid ihr gerne dazu eingeladen, vielleicht auch irgendwie auch mal mitzudiskutieren und vielleicht auch ein Thema für eine nächste so eine Folge zu machen, wo man einfach vielleicht drauf aufbauen kann oder wo man irgendwie was anderes zusammenspinnen kann, würde ich ganz interessant finden.
Sensationelle Leistung, Markus.
Danke.
Ja, das war die letzte Folge des Jahres. Viele hören sie vielleicht auch irgendwie als erste Folge des Jahres, weil sie einen Silvesterkater haben. Versprochen, die nächste Folge wird wieder eine Standard-ZTP und das wird dann, so damit läuten wir dann erstmal 2025 ein. Ansonsten an dieser Stelle einen guten Rutsch und ein gesundes und frohes neues Jahr an alle.
Ich würde das schon natürlich ergänzend bestätigen, was du gesagt hast. Und einfach mit einer wunderschönen Anekdote von Bohr beenden. Und zwar, Bohr hatte einmal einen Gast. Ja, der kam zu dem ins Haus rein, hat die Türe aufgemacht, die haben sich begrüßt, der machte die Türe zu, guckt nach oben und hat über der Tür von Bohr war ein Hufeisen. Hufeisen war ja damals ein Symbol dafür, abergläubisch, dass du Glück hast.
Ja.
Und dann hat der Typ war dann irgendwie so, das ist bei einem bekannten Wissenschaftler wie Bohr und der kommt hier rein und ein Hufeisen da. Ja. Und dann hat er gesagt, Nils, glaubst du da dran? Und hat Nils hat der Bohr gesagt so, nö, aber deswegen kannst du mir trotzdem Glück bringen. Hat ich gesagt, sensationell.